la 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 la.
Turn it off, sir. Please turn it off.
Turn it up. Turn it up now. Herzlich willkommen. Wir, der 10 Leute Cast, und heute haben wir einen Gast, der sich schon sehr uncharmant in den Vordergrund gedrängt hat. Er wird seit Jahren gehandelt als die, wenn jetzt die ein neues Format nach Blu-ray rauskommt, dann sollen nochmal alle Filme mit Bruce Willis neu vertont werden, und er wird heiß gehandelt als Synchronsprecher für Bruce Willis und für Vin Diesel.
Ja, und viele wissen nicht, ich habe jahrelang Eddie Murphy gesprochen.
Genau, genau. ihr habt schon gehört, Carsten Pohl, herzlich.
Ja, an der Titelmelodie konnte jeder erkennen, heute geht es um Star Wars.
Genau. Und nein,
von Billy Idol.
Von Billy Idol. Unser Stargast heute, Daniel Pog, von damals Area Games Cast und jetzt der letzte Podcast.
Genau, Golem können wir auslassen. Da war ich nie.
Golem machst du nicht mehr? Oder hast Golem hast du nicht gepodcastet, oder?
Nee, nicht gepodcastet, das stimmt, genau. Das war nur bei Area Games damals und jetzt der letzte Podcast auf burnwho.com.
Okay, guck gleich.
Was bedeutet das eigentlich, Burn Who? Also brenn wen, oder ist das irgendwie ein Gag? Oder WHO ist, wegen World Hang?
Das ist eine gute Frage, aber mein Filmkollege und ich, mit dem ich diese Seite eröffnet habe, wir haben uns geschworen, dass wir das beide mit ins Grab nehmen. Ah. Es würde uns auch insoweit diskreditieren, dass wahrscheinlich niemand mehr mit uns reden wollen würde. Deswegen lassen wir es einfach mal so stehen. Aber wir feiern es total ab.
Mystery kreieren für was keine Sau interessiert. Nein, kleiner Scherz.
Nein, wir persönlich feiern es immer ab, wenn jemand anders das sagt, ohne zu wissen, was es heißt. Und wenn mal irgendwann hier Steven Spielberg oder irgendjemand anders, der so richtig fett am Start ist, so einen Film wie Schindlers Liste gedreht hat, wenn er dann das sagt, dann werden wir in uns reinlachen, aber es uns nicht anmerken lassen. Das ist nur für uns.
Es ist immerhin kein J in dem Hu. Sonst könnte man ja denken, dass es irgendwie Burn the fucking Juice heißt, wenn du jetzt diese Schindler Liste Referenz bringst. Aber wir treiben etwas ab vom Thema. Heute, anlässlich des großen Remake, Remaster und Restart-Sommers dieses Jahres, haben wir uns gedacht, wir machen einen Themencast zu Eddie Murphy-Filmen der frühen 80er.
Fantastisch. Ich fühle mich betrogen. Ich dachte, es geht hier nur um Burn Who im ganzen Cast.
Ja, das ist
immer
so. Die glorreichen
Kurzfilme von Burn Who waren doch eigentlich heute Gesprächsthema hier.
Ja, wir haben auch Robert De Niro, das haben wir ja schon aufgezeichnet. Der hat ja auch einen kompletten Cast mitgecastet. Dem haben wir noch ganz andere Sachen versprochen. Und der hat dann irgendwann gesagt, sag mal, wann geht's jetzt endlich los? Und wir sind mittendrin, wir reden nur über Filme.
Mensch. Hättet ihr mal Harrison Hobby. Ford eingeladen, der hättet ihr kein Wort verstanden, aber es wäre Harrison Ford gewesen.
Star Wars. Nein, natürlich Jurassic Cast von Park bis World. Und erstmal vorweg die Nerd-Frage: Wer hat denn die Buchvorlagen gelesen?
Ach, gelesen? Ach du Scheiße.
Kann ich nur zu 50% beantworten.
Ich kann sie nicht alle beim Namen nennen, die das Buch gelesen
haben.
Ich glaube,
du kannst es zu 100% beantworten, dass du nur die Hälfte gelesen hast, Carsten. Das wolltest du sagen, oder?
Korrekt. Das ist zu 100% korrekt, dass ich 50% der Bücher gelesen habe.
Die Frage war, korrekt. Wer hat alles die Bücher gelesen? Du musst schon jeden nennen, der diese Bücher gelesen hat, wenn du die Frage beantworten
willst. Wer von euch hat die Bücher gelesen? Also ich auch nicht übrigens. Also ich habe, beziehungsweise auch nicht, stimmt ja nicht, weil der Carsten hat ja immerhin bis zur Hälfte gelesen. Ich habe den Film, den ersten, so abgefeilt, zu dem kommen wir jetzt dann gleich, dass ich dann dachte, wenn ich jetzt den Film, das Buch lese, dann denke ich die ganze Zeit nur an die Person aus dem Film, und ich finde es immer sehr reizlos, sich nach dem Genuss eines Filmes die Buchvorlage erst zu gönnen. Andersrum macht es den Film dann wieder auch nicht besser, aber das ist, man muss sich eigentlich für eins entscheiden.
Ach, das ist Risikominimierung. Ein Film dauert meistens so, sagen wir mal, 2-2,5 Stunden maximal. Wenn du Pech hast, 3 Stunden. Und wenn du dann feststellst, die Story ist scheiße, dann hast du nicht so viel investiert wie diese 800 Tage Buchlesen, die sowas normalerweise dauert.
Bei dir scheinbar.
Bei mir, ja.
Nee, aber ohne Scheiß, zu Crichton kann man sagen, dass viele Bücher, die ich halt gelesen habe von ihm, genau genommen, ich glaube 2, die waren beide sehr gut. Also,
ja, ich habe auch einige gelesen.
Kann man echt Prey und halt The Lost World oder Jurassic World oder ich weiß nicht, wie das erste Buch hieß. Dino Park, glaube ich, oder? Ich weiß
schon. Dino Park, genau. Auf jeden
aber
Fall.
Die Bücher kannst du echt gut lesen. Also die,
ja, aber ich habe
so den Film super gesehen. Sperrig wie Game of Thrones oder so, mit irgendwie das so schwer zu lesen.
Aber ist es denn sehr nah am Film? Weil ich habe eigentlich am liebsten.
Boah, das weiß ich nicht mehr.
Okay. Naja. Also fangen wir mal an mit dem ersten Film. Der kam, der muss irgendwo zwischen 93 und 95 rausgekommen sein, weil ich weiß, dass ich damals gerade in Karlsruhe in meinem Abi, ich glaube, dass er 95 rauskam. Das ist jetzt mal so eine vage Behauptung und dann konsultiere ich mal kurz, mache ich dann doch wieder mein Ding an. IMDb.
Jurassic Kenn ich Park. Gar nicht
1993, gesehen. Aber der kam bei uns, glaube ich, 1994 in die Kinos. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich weiß, dass damals ein unglaublicher Hype war und ich war nie einer von diesen Was-ist-was-Nerds. Ich habe die sogar immer zutiefst verabscheut, weil die immer gut in der Schule waren und ich nicht. Und deswegen hatte ich auch nie diese Dino-Bücher und habe gedacht, oh, jetzt machen sie alle so ein Big Shit über diesen Dino-Film. Und dann war noch ein Sternartikel, wo sie gesagt haben, die Effekte sind so gut, dass wenn sie aus dem Kino kommen, sie sich überlegen, ob sie sich nochmal in diese lange Schlange anstellen, um den Film gerade nochmal zu gucken. Und Jurassic Park, jetzt kann ich es ja hier das Geheimnis lüften, ist der Film, den ich am öftesten im Kino geguckt habe, nämlich 6-mal.
Was waren denn das für Kinos, wo es diese langen Schlangen gab? Das kenne ich aus Deutschland gar nicht, aus Multiplexen hier.
Ja, damals, du, Daniel, weißt du, ich komme auch aus einer Zeit, da war Multiplex, das gab es da wirklich noch nicht. Da gab es weder Cinemax noch Cinestar oder wie die Dinger heißen. Da gab es nur normale Kinos und da waren die Schlangen am Wochenende schon, es sind doch immer noch so. Also es ist doch nicht so, dass man am Wochenende sich an die Kasse geht und sofort bedient wird oder doch.
Ja, also heutzutage geht man ins Kino, da habe ich mir schon das Ticket als Handy-Barcode als E-Mail bekommen und dann gehe ich nur noch quasi zum Einlass, zücke lässig mein iPhone 6S Plus, das ich jetzt hier schon von Steve Jobs persönlich bekommen habe und dann wird das halt nur noch gescannt und bam, sitze ich in der VIP-Lounge vom UCI.
Halt, der Daniel weiß nicht, dass der Carsten der absolute Mega-Apple-Hasser ist. Du hast doch kein iPhone.
Das ist voll übertrieben.
Aber du hast doch kein iPhone, jetzt mal ernsthaft, oder?
Na, natürlich habe ich kein iPhone. Gut, okay. Ich bin nicht Krösus. Ich arbeite beim Zelle-Leute-Podcast. Da muss ich Hartgeld zählen.
Du gehst auf einen Hartgeld-Strich für den Zelle-Leute-Podcast, damit wir den noch hochladen können. Naja. So sieht's doch aus.
Ich bin hauptberuflich Dieb. Also ich habe alles. Es ist der beste Job, um an diese ganzen neuen Sachen zu kommen.
Das ist allerdings so. Also mich hat der Film sehr fasziniert. Ich will jetzt aber nicht gleich so loslabern. Erzählt doch mal eure Erlebnisse damals mit Jurassic Park. Oder wart ihr da überhaupt schon alt genug, um ins Kino zu
gehen? Ich wollte gerade sagen, da kann ich mich jetzt schon mal ausklinken. Ich kann sagen, ich war schon bevor Jurassic Park kam ein riesiger Dino-Fan. Und ich hatte auch schon vor dieser Dino-Mania die ganzen Was-ist-was-Bücher, das ganze Dinosaurier-Spielzeug und so.
Ich hätte dir damals das Pausenbrot weggenommen, das ist dir schon klar.
Da hatte ich noch kein Pausenbrot, das war noch Kindergarten.
Weil ich es dir weggenommen habe.
Da war ich doch im Kindergarten. Also ich weiß, meine Eltern haben den geguckt und haben mir danach erzählt, dass da einer auf der Toilette gefressen wurde. Das war mein Jurassic Park 1-Erlebnis.
Parental Failure, du konntest Nächte nicht schlafen.
So ähnlich. Ich bin schon beim Erzählen eingeschlafen, weil es so spät war, als ich aus dem Kino zurückkam. Also ich habe den ersten Teil, den Hype des Kinoerscheinens nicht wirklich mitbekommen. Ich habe den Ewigkeiten später auf VHS gesehen und fand ihn dann super. Aber ich war trotzdem Dino-Fan. Das ist aber was, oder?
Ja, das ist was unsympathisch. Nein, mein Sohn ist auch Dino-Fan, von daher finde ich es.
Aber ich weiß noch, ich habe Bim Bambino auf, wie hieß der Sender damals? Weiß ich nicht mehr. Das, heute heißt ja, glaube ich, Kabel 1 oder so. Da lief ich diese Sendung Bim Bambino mit so einer Muppet-Show-Maus. Und da haben sie über den Film gesprochen. Und da war Sonja Zietlow als Moderatorin neben dieser komischen Puppe. Und sie haben über Jurassic Park geredet. Und was erzählen sie da? hey Kinder, da wird ein Mann auf der Toilette von einem Dinosaurier gefressen. Das war das Einzige, was man als Kind damals erzählt bekommen hat.
Du hast dich nicht mehr, bis du den Film gesehen hast, nie auf einen Klo getraut. Vor allem, ich finde das so unvorteilhaft erzählt, wenn man sagt, da wurde ein Mann auf der Toilette gefressen, weil ich natürlich mir dann vorstellen würde, so eine normale Toilette und denke ich mir, wie kommt der Dino da rein? Aber es ist ja echt so ein Plumpsklo-Häuschen, was ja übrigens auch total unrealistisch ist. Jetzt, wo wir schon so viel darüber reden, fällt es mir auf, dass in so einem super, was weiß ich was, Park dann so ein einsames Klohäuschen rumsteht.
Ja, irgendwo müssen auch die Wärter auf die Toilette, ja.
Ja, aber selbst die Wärter, die gehen dann in irgendeinem kleinen Container oder sowas, wo sie sowieso irgendwelche Rasenmäher oder so einen Scheiß haben, da gehen sie dann kurz auf ein richtiges Klo. Die bauen sich doch da nicht so ein Plumpsklo irgendwo hin. Das sieht auch nicht so geil aus. Aber Carsten, wie sieht's bei dir aus? Du bist schon etwas älter.
Ja, genau. Also 93 oder 94, da bin ich gerade 30 geworden. Also erinnere ich mich sehr gut noch daran. Nein, Quatsch. Da war ich natürlich, glaube ich, 16 oder 17, wenn ich mich total verrechne. Hatte ich ein ziemlich brisantes Spiel gespielt, denn zu dem Zeitpunkt hatte ich zwei Freundinnen, die parallel voneinander nichts wussten durften. Und deshalb habe ich den Film halt doppelt gesehen. Also einmal hatte ich irgendwie krank, ganz schlimm, irgendwie so eine leichte Erkältung, und dann war ich mit der ersten im Kino und danach direkt nochmal. Und da hat mich der Kinotyp schon so komisch angelabert beim Kartenkaufen. Oh, willst du den Film nochmal sehen? Und ich so, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Nein, alles Quatsch. Ich habe den Film nur einmal im Kino gesehen, fand ihn aber damals sehr cool. Aber ich hatte definitiv nicht diese Dinosaurier-Manie. Bücher habe ich mir nie gekauft. Da war ich nämlich viel klüger. Ich habe die alle einfach in der Bibliothek gelesen und habe die Kohle lieber in den Amiga 500 gesteckt.
Gekauft habe ich die auch nicht. Ich habe die geklaut. Ich war schon damals Dieb.
Ach so, ja, cool.
Ich komme aus einer stadtbekannten Dieb-Familie. Was habt ihr erwartet?
Ja, das ist natürlich die andere Smart-Idee, aber so klug war ich halt damals und heute wahrscheinlich immer noch nicht.
Du hast noch nicht die Eier in der Hose dafür.
Nee, ich habe mir das Ganze mal in der Bibliothek durchgelesen, da hatte ich so einen kleinen Sitzwürfel, das war so also ein echter Würfel aus Stoff, und da habe ich mir mal durchgelesen und die Dinger, die waren ja auch super schnell durchgelesen, zumindest wenn man sich nur die Bilder angeguckt hat.
Ich hatte auch keine Eier in der Hose, ich hatte Was-ist-was-Bücher in der Hose.
Genau.
So ging das doch.
Ich habe übrigens in der Bibliothek, habe ich mir immer nur die Tim, und es gab das Prinz-Marx-Palais in Karlsruhe, und da bin ich immer nach der Schule oder wenn man so Freistunde, doppelt Freistunde, wenn so Sport ausgefallen ist oder sowas, bin ich immer dahin und hab Tim und Struppi, die hatten die noch so Hardcover hatten die da, und hab immer Tim und Struppi gelesen, oder es gab, was ich damals übrigens wie ein Gestörter mir da geliehen hab, waren alle Bücher über Filme und über Horrorfilme. Jetzt können wir denn geil so Fangoria-mäßige Sachen, aber es waren echt so Bücher, wo vor allem Boris Karloff und Kollegen drin vorkamen. Also die gingen echt so bis 1960, die Bücher. Aber es war hochinteressant. Dadurch habe ich so ein bisschen so ein Wannabe-mäßiges Nerd-Filmwissen. Okay, also ihr seid
aber
beide...
Zu Bibliotheken noch schnell. Für mich war das Einzige, und ich habe das nur als Kind in diesen Bibliotheken gesehen, ich dachte, das gibt's nur da, Masopilami. Und das andere Jurassic Park quasi. Ich dachte, das gibt es nur in Bibliotheken, weil das war das, was ich immer da nur gesehen habe, nirgendwo sonst.
Stimmt. Das gab es auch bei mir in der Bibliothek. Und ist nur gut.
Was ich nur weiß, nach dem Film war ich natürlich total gepackt und habe dann, glaube ich, relativ zeitnah danach auch das Buch gelesen. Also ich hatte, glaube ich, auch erst den Film gesehen und dann das Buch gesehen. Und ich hatte halt diese Dino-Fanatie hatte ich nie, und dass der Typ da auf dem Klo gefressen worden ist, das ist ganz einfach in meinem, das geht ja total, das ist ein super spannender Film. Das ist alles einfach in einem begeisterten Feuerwerk untergegangen. Was ich ja damals noch relativ cool fand, waren irgendwie so zwei relativ Nebensächlichkeiten. Das eine, was ich so relativ beeindruckend fand, da wurde, glaube ich, auch in dem Film zum ersten Mal die Mercedes-Benz M-Klasse vorgestellt. Das war ja so Product Placement, was man definitiv in dieser Filmreihe, glaube ich, das ein oder andere Mal noch erwähnen muss. So oder so, es ging mir da so gar nicht sehr um die M-Klasse, aber da gab es halt so eine super coole Szene, wie die mit so einer Seilwinde versuchen, irgendwas aufzuziehen oder wegzuziehen, und das war auch so ein Matschboden, und diese Karre, die gibt halt so unglaublich viel Gas und die Reifen drehen nur so durch, und dann schwimmt die an diesem Seil immer so nach links und rechts, und das fand
du
ich damals irgendwie,
glaube ich. Du redest auf dem zweiten Teil, glaube ich, wenn ich mich
nicht nee, täusche. Das war, glaube ich, ganz sicher im ersten Teil.
Nee, das war im ersten
genau.
Sowas.
Und die andere Sache, die ich noch ziemlich cool fand, war, die hatten damals so ein Virtual Reality.
Ich bin mir fast sicher, dass
die Szene... es gibt diese Bus-Szene im zweiten, aber es gibt im ersten eine vergleichbare Szene.
Genau,
das hat mir der Alex gestern noch erzählt. Der hat nämlich den ersten gerade erst auch gesehen.
Und die andere Sache, die mir halt noch hängen geblieben ist, ist auf alle Fälle diese Virtual Reality, dieses Virtual Reality, keine Ahnung, Freizeitpark-Betriebssystem/Filesystem, wo ich damals schon gedacht habe, boah, ist aber super unpraktisch. Aber nichtsdestotrotz sah das total cool aus. Da habe ich gedacht, boah, wird zwar, glaube ich, nie jemand benutzen, aber das sieht schon ziemlich geil aus. Ja, und sonst,
das ist ein Unix-System.
Genau. Und was ich noch weiß, ist, viele Leute reden dann über den Film und die sagen, die sind die Blagen so auf den Keks gegangen. Aber
überhaupt nicht so schlimm.
Nee, damals, vielleicht sehe ich es heute anders. Aber damals haben die mich überhaupt nicht gestört. Ich weiß nicht, ob ich da noch so jung im Herz war, dass ich mich mit denen identifiziert habe. Aber mir hat das alles gefallen. Dinosaurier keine Ahnung, das Ganze passt ja so super in die Idee von Alien oder der weiße Hai oder so, halt irgendwie Monster frisst irgendwie Leute auf und so. Regen, Dschungel, unglaublich gute Szenen und so. Und da, ich fand's toll.
Ich muss jetzt doch nochmal hier einen oben drauf. Also erstmal kurz noch die Klo-Szene, um die zum letzten Mal zu erwähnen.
Die war auch in Teil 2, oder was
erzählst du uns jetzt? Nein. Die Klo-Szene ist deswegen eigentlich, ist nämlich ein bisschen ein Kniff auch gewesen von Spielberg, weil sie kommt ziemlich nah am Anfang, nämlich bei der ersten Tyrannosaurus Rex-Begegnung. Und das Schöne daran ist, dass die erste Konfrontation Dino-Mensch, die direkte, also wo ein Mensch echt direkt vorm Dino steht, dass die sofort mit einem richtigen Aufessen endet, womit den Rest des Films die ganze Zeit Spannung da ist, weil man denkt, ah ja gut, der und der könnte gefressen werden. Und sonst bis auf man sieht sonst nie mehr so explizit, wie ein Mensch von einem Dino gefressen wird. Man sieht, wie sie irgendwie angegiftspritzt werden oder irgendwie, also man es wird
angedeutet. Und das war ja auch quasi ein böser Charakter, der
angespritzt wurde,
das kommt ja noch dazu.
Genau, und der immer noch als Meme im Internet weiterlebt. Ich finde diese Special Effects, weil ich sage, Dino und Dino-Manie, ich bin ja nie so ein Dino-Verrückter gewesen. Also ich finde Dino ist okay und ich mag auch Jurassic Park wegen der Dinos natürlich, aber der Sprung Special Effect-mäßig, den Jurassic Park hingelegt hat, der ist so unglaublich, weil da zum ersten Mal gescheite Special Effects mit dem Computer gemacht wurden. Und zwar, Jahre vorher gab es noch Lawnmower Man und es gab viele Filme, die es versucht haben, aber kein Film.
Ich bin mir nicht sicher, war Terminator 2 nicht vor Jurassic Park?
Nicht?
Ja, keine Ahnung, aber ich würde sagen...
Kann gut sein.
Aber definitiv gebe ich dir recht. Die Dinosaurier sahen wie Dinosaurier aus und es war nicht so, dass ich gedacht habe, okay, das sind diese typischen, so wie damals in diesen komischen Filmen, wo diese Stop-Motion-Animation war. Ich meine, die Filme waren damals alle cool. Der war total glaubwürdig irgendwie.
Es war eine tolle Mischung, ne? Natürlich, aus Props.
Ja, super. Und sie haben sehr viele Props benutzt.
Und also auch, die ganzen Close-Ups vom T-Rex-Kopf und solche Sachen hätte damals komplett CGI einfach scheiße ausgesehen. Also heute immer noch, aber damals umso mehr.
Er hat das super gemacht. Ich habe so ein Buch übrigens darüber. So eins der wenigen Bücher, die ich in der Richtung hatte. Ich hatte früher eins zu Empire Strikes Back und könnte mich immer noch töten, dass ich das nicht mehr habe. Aber dieses Buch, da sieht man auch die ganzen Roboter, die da gebaut haben. Also die haben schon ordentlich Action gegeben, aber es war eben für einen Menschen so das erste Mal die Möglichkeit, so zu sehen, wie Dinos denn so ausgesehen haben könnten. Und das war alleine schon, es war für mich auch so ein bisschen nicht nur ein spannender Film, sondern ein Zoobesuch. Aber er hat ja neben dieser Special Effects hat er ja wieder so ein paar geniale Spielberg-mäßige Kniffe benutzt. Also was beim Weißen Hai die Fässer waren, um Budget zu sparen, sind halt hier das vibrierende Wasserglas etc. pp. Oder der Jeep, der einem erst schützt, dann beinahe zerquetscht und dann am Baum einem entgegenkommt. Da waren schon einige Sachen, die verdammt genial waren, fand ich. Und verdammt spannend. Und die Kinder waren für mich auch echt essentiell, um die Spannung hochzuhalten. Ich verstehe auch nicht immer, ich glaube, dass das echt ein deutsches Phänomen ist, dass immer, wenn im Film irgendwo Kinder mitspielen, schon immer vorher rumgeheult wird. Oh, und sind die Kinder arg nervig und was weiß ich
denn. Es ist ja auch wichtig, um diesen ganzen Erwachsenenfiguren einen Grund zu geben, nicht nur um ihr eigenes Leben zu kämpfen, sondern sie haben halt auch noch diese Kleinen, die sie beschützen müssen. Und das erhöht natürlich nicht nur grundsätzlich die Spannung, sondern halt auch die Verantwortung der Hauptfiguren. Nicht egoistisch zu handeln und solche Sachen und ihre Charaktere weiterzuentwickeln. Wenn du dir anguckst, du hättest ja niemals gedacht, dass hieß er Ian Malcolm, ich weiß nicht wer, Jeff Goldblum, dass er, am Anfang kommt der wie so ein komischer, leicht egoistischer, skeptischer, sarkastischer Typ rüber, aber selbst er wird ja dadurch beeinflusst, dass die Kinder da sind und zeigt dann auch bessere Seiten von sich.
Ja, eben.
Ja, ja, also ich fand halt noch zwei Sachen da relativ brillant an dem Film. Er hat es ja auch irgendwie geschafft, eine, fand ich, sehr glaubwürdige Backstory zu produzieren. Also wie schafft man es, die Dinosaurier heutzutage, muss man sich vorstellen, irgendwie in den 90er Jahren, ich meine, wann gab es hier den Nobelpreis oder war das überhaupt ein Nobelpreis für die DNA-Sequenzierung oder die Entdeckung der DNA oder Beweis der DNA, ich weiß nicht mehr, das war ja auch irgendwie 90er Jahre, glaube ich, oder vielleicht 80er Jahre schon, wer weiß. Und da war das ja was super brandheiß Neues. Und dann war ja die Idee, irgendwie aus einer Mücke DNA zu holen und daraus dann Dinosaurier zu klonen. Die Idee war, fand ich, von der Sekunde 1 an glaubwürdig. Das ist halt nicht irgendwie, ja, das böse Alien, das kommt jetzt halt hier irgendwie aus dem Dimensionstor, wo man direkt sagt, gut, akzeptiere ich jetzt. Nee, die haben wirklich erklärt, ja, Mücke vor tausenden von Jahren hat ein Dino gefressen, unglücklicherweise im Baumharz gelandet, bam, wir haben die DNA, der Rest klonen ist einfach. Ja, und da hat mein jugendliches Gehirn gesagt, bam, glaube ich sofort. So,
ja, wenn, hast einen guten Film auszeichnet.
Warum machen die das heute denn nicht so?
Was einen guten Film auszeichnet, ist, dass er diese Backstory, die er wirklich in ihrer Simplizität auch sehr gut ist, nicht auch zu lange erzählt und auch gar nicht so sehr in den Vordergrund rückt. Und man sieht nicht, wie die erschaffen. Man sieht das nur ganz kurz angedeutet, dass da ein paar Wissenschaftler was züchten oder an was arbeiten, aber man sieht nie wirklich diesen ganzen Prozess über 30 Minuten oder so, was andere Filme gerne mal machen. Und es geht in dem Film ja gar nicht darum, das ist ja echt nur die Backstory. Und das nicht zu sehr auszubreiten, das war auch wieder ein sehr guter Zug bei dem Film, finde ich.
Und Samuel L. Jackson und Vince Vaughn haben da ihren ersten richtig großen Auftritt gehabt.
Vince Vaughn war doch im zweiten erst, oder?
Nee, im ersten.
Och? Nein. Oder?
Nee, halt.
Nein, Vince Vaughn war im zweiten, nur im
Samuel
zweiten.
Samuel L. Jackson war nur im ersten.
Ja.
Ja, genau so.
Ja. Welche Rolle hatte denn Samuel L. Jackson?
Der war einer von diesen Wissenschaftlern. Er hat auch echt nur eine Nebenrolle. Er war beinahe schon nur ein Extra. Aber,
ja, und ich weiß nicht, der Film hat auch noch so viele Sachen. Jetzt, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr so Kleinigkeiten fallen mir ein. Hier, wie zum Beispiel hier Newman hier von Seinfeld sich mit diesem konkurrierenden Parkunternehmer trifft und dann so sagt, irgendwie auf dieser Insel, dann sagt, hier, das hier ist ja sowieso, hier, guckt mal alle her.
Ja, das ist ja das Meme, von dem ich vorhin sprach, wo man so, nobody cares, nobody gives a shit.
Ja, genau. Nobody cares, ja, und das dann ich halt, weiß nicht, das ist halt so ein glaubwürdiger Humor. Also das war halt nicht so auf Pointe getrimmt, sondern irgendwie der Humor kam aus, ach, da stimmt
jeder
halt.
Jeder Hacker so hätte doch gerne selber so eine Animation von sich. Try again. und auch, ich fand auch geil, weil du vorhin dieses Glaubwürdigkeit, ich fand auch geil, dieser noch nicht wirklich laufende Park und dieses Filmchen. Ich bin ja sehr viel in Amerika gewesen, wegen Family und so weiter. Wer in Amerika in jedem Museum versuchen, die so ein bisschen Disney World-mäßig zu machen, sprich, man bekommt fast überall erstmal einen Film zu sehen. Oder man fährt irgendwo durch und guckt sich einen Film an. Und deswegen fand ich dieses Logo von diesem DNA-Sequenz-Männchen, was dann so dieses Maskottchen, was da durch diesen Film geführt hat. Das sind einfach so diese Kleinigkeiten, die das Ganze irgendwie so schön glaubhaft gemacht haben. Es gibt übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, es gibt einen reichen Australier, der erst die Titanic wieder nachbauen lassen wollte und irgendwie, also moderne Version davon, und der auch einen ja, Wissenschaftler und so weiter angeheuert hat, weil er auch wollte, dass sie versuchen, Dinos irgendwie zum Leben, gentechnisch zum Leben zu erwecken. Man könnte glauben, dass dieser Mann kein Kino bei sich in der Nähe hat mit diesen katastrophalen Ideen, die er hat. Aber ich würde ja sofort, also ich weiß nicht, ob ich dem Drang widerstehen könnte, wenn es einen echten Jurassic Park geben würde.
Ja, und vor allem, wir werden wahrscheinlich später noch dazu kommen. Ich sag's trotzdem jetzt schon mal, diese Logik von Jurassic Park 4, ja, die Leute haben sich an Dinosaurier gewöhnt und das ist jetzt alles nicht mehr spannend für die, einen T-Rex zu sehen. Nein, ich bin auch schon 10-mal in den Zoo gegangen, obwohl ich jedes Tier kannte und es war wieder toll. Und Dinosaurier kann ich mir jeden Tag angucken. Die werden mir garantiert nicht langweilig.
Genau. Ja, völlig richtig, habe ich auch gedacht. Aber gut, ich glaube, was sie eigentlich sagen wollten, ist, die Zuschauer, die Jurassic Park 1, 2 und 3 gesehen haben, wollen einen neuen Dino haben, sonst gehen sie nicht ins Kino. Aber das konnte sie so direkt nicht sagen. Deswegen war das ein bisschen durch die Blume. Aber ja, ich finde, ohne, ja, auch, ja, da kann man ruhig vorweggreifen. Ich finde Jurassic Park 1 dann doch irgendwie für so einen Blockbuster ein absolutes Meisterwerk. Und ich finde auch, ist mit Abstand noch immer den besten Teil.
Ja, total. Und man muss sagen, es ist wirklich ein perfekter Popcorn-Kino-Unterhaltungsfilm, der einfach alles richtig macht, der in jeder Hinsicht eine geile Balance hat zwischen seinen unterschiedlichen Elementen, wie ihn auch wirklich kaum jemand anders außer Spielberg so hinbekommt. Das ist einfach so seine Art von Film, die er immer richtig hinkriegt, wenn die Grundidee stimmt. Und das hat er halt schon mehrmals bewiesen und nicht selten sagt man ja, das ist Land Jaws und da ja. Ist ja auch irgendwie was dran. Also er ist jemand, der schafft es, das tatsächlich auch zu wiederholen. Ich würde nämlich zum Beispiel bei Roland Emmerich sagen, sein guter, geiler Popcorn-Blockbuster war natürlich Independence Day. Er hat es wiederum aber nicht geschafft, diese Formel irgendwie in anderen Genres nochmal so gut zu wiederholen. Und das ist echt... Ja, Spielberg hat da was Geniales im Mainstream einfach, was in diesem Film sich perfekt zeigte.
Ja, völlig. Und das hat er auch schon bei Jaws, also Jaws und Jurassic Park sind allein schon so zwei unglaublich geniale Monsterflicks, das ja, gibt's gar nicht eigentlich. Wollen wir mit dem ersten abschließen? Möchte noch jemand was dazu sagen?
Ich wollte vorher noch irgendwas zu den Spezialeffekten sagen, aber ich glaube, mir fällt es jetzt auch nicht mehr ein.
Vielleicht fällt es dir noch später ein, dann darfst
du. Jo.
Teil 2. Ich fand Teil 2 eigentlich auch ganz gut. Also nicht so gut wie den ersten, aber ich finde, Teil 2 leiht sich doch zumindest ein paar Ideen vom ersten und versucht die Spannung nicht ausschließlich durch Dinos herzustellen.
Wann hast du denn zuletzt gesehen?
Ich habe die vor wenigen Jahren, okay. Also wirklich vor 2 Jahren oder so, nochmal alle 3 gesehen am Stück. Und ich fand zum Beispiel diese Sequenz mit dem Bus und ich meine, inzwischen wurde diese Idee, ich liege auf einer Glasscheibe irgendwo weit oben drin und die fängt langsam an so zu splittern, die wird inzwischen öfter gebraucht und ist ein bisschen abgenutzt, aber ich fand... Dieses Zusammenspiel zwischen Scheiße, ich habe hier so ein T-Rex-Baby in dem Bus, Scheiße, der Bus fällt eventuell die Klippe runter und Scheiße, dieses Glas hier zerspringt gleich. Das fand ich eine schöne Balance einer Action-Sequenz. Ich fand vieles auch nicht so geil, also gerade diese Massen-Dino-Jagd-Szenen-Geschichten und so sahen einfach nicht so geil aus. Man hatte sich da vielleicht auch schon ein bisschen an CGI gewöhnt und einem ist es dann eher aufgefallen. Und natürlich war es schlechter als der erste, aber ich fand den zweiten jetzt lange keine Katastrophe. Übrigens, ich hoffe, die Hörer sehen uns nach, dass wir jetzt nicht die Handlung und was Jurassic Park 2, 1 und 3 ist, detailliert behandeln. Das ist so ein bisschen, also wer es schafft, im Internet einen Zelle-Leute-Podcast zu finden, der hat es wahrscheinlich vorher auch schon
geschafft. Wie heißt der Podcast?
zu Jurassic Park zu gucken oder zumindest zu wissen, worum es da geht.
Also zum zweiten Teil.
Man kann ja zumindest anreißen, dass es generell um eine Schwesterinsel gibt, auf der noch Dinosaurier sind.
Ja.
Ich habe auch immer die Meinung gehabt, die du gehabt hast, Michael, Markus, Philipp. fucking Christ. Philipp, ich habe das auch jahrelang behauptet, dass er kaum schlechter als der Erste wäre, dass ich ihn eigentlich auch gut finde, dass er... Und dann habe ich mir vor kurzem nochmal angeguckt und fand, er fällt so weit vom Ersten ab. Ich finde ihn jetzt eigentlich kaum besser als den Dritten. Ich finde ihn halt visuell ist er noch am nächsten am Ersten dran, halt auch was diesen nicht bunten, authentischeren Look angeht, von der Beleuchtung her und so. Das war übrigens das, was ich eben über die Spezialeffekte sagen wollte. Ein großes Plus ist, dass sie es geschafft haben, diesen Film-Look und dieses düsterere, nicht so bunte auf die CGI zu übertragen. Und deswegen blendete die so gut ins Bild ein, was man halt sonst heutzutage fast nur noch aus Neil Blomkamp-Filmen kennt. Ja. Das ist eigentlich was leider ab Jurassic Park 3 dann in die Tonne getreten wurde. Aber zum Zweiten, das Schlimme am Zweiten ist einfach das ganze Skript, die Figuren und wie die sich verhalten und alles, was so viel Spannung im Ersten erzeugt hat, dass man noch das Gefühl hatte, die Saurier sind irgendwie, das sind einfach so Tiere oder so. Wie die sich im Zweiten alle verhalten haben, die Menschen sowohl als die Dinosaurier. Das war so behämmert die ganze Zeit und deswegen hat man auch das Gefühl, die CGI fällt einem mehr auf oder so, weil das Verhalten dieser Viecher so bekloppt unrealistisch ist.
Ja, ich meine, im Zweiten ist ja auch dann diese ganze New York-Sequenz dabei, oder nicht?
Auch, ja, nee, nicht New York, das war doch hier irgendwie Chicago oder ja, San Francisco also, oder sowas.
Ja, ist in irgendeinem Hafen.
Genau, genau. Aber das ganze Setting, warum sie dann da auf die Insel gehen und so und solche Sachen wie, dass diese ganzen Dinosaurier, die da gefangen wurden, dann nachts aus den Käfigen gelassen werden und solche Geschichten, das war so behämmert. Da fehlte einfach diese kleine Funke Authentizität, die der erste Teil immer einem so noch beibehalten hat. So, das könnte echt sein, das könnten echte Leute sein, die gerade durch so einen halbfertigen Park fahren, wo die Zäune ausgegangen sind. Im zweiten Teil hat man das nie gedacht, da hat man immer nur gedacht, das ist ein dummer Actionfilm mit Dinosauriern.
Ja. Genau, also die Grundidee eines Freizeitparks ist da ja auch irgendwie mehr oder weniger total untergegangen. Also ja. Das, was vielleicht im vierten wiederbelebt worden ist, ohne was vorneweg zu nehmen, das gab es halt im zweiten nicht. Das war halt echt so irgendwie, keine Ahnung, wir haben eine relativ bescheuerte Idee. Also jetzt die Protagonisten im Film haben eine relativ bescheuerte Idee, hier mit T-Rex irgendwie rumzufuchteln, irgendwie einzufangen und Babys und irgendwie T-Rex zu verschiffen und hast du nicht gesehen. Und die wollen wir durchbringen. Und das war so quasi Jackass, aber halt als im Jurassic Park-Universum, also auf einer Liste von dummen Ideen. Und das ist dann halt irgendwie, das ist dann zwar interessant und ich habe ihn auch gerne geguckt und hatte auch sicherlich seine spannenden Momente, aber es fehlt halt irgendwie, weil die wussten, die geben sich ja in Gefahr und dann, es ist ja nicht so, dass die auf die Insel gekommen sind mit dem klaren Hintergedanken, ach, wir wollen jetzt irgendwie Freizeit haben und Spaß und ach, guck mal hier, Dinosaurier und so, sondern die sind ja auf die Insel gegangen und haben gesagt, oh, das wird aber ganz schön gefährlich, was wir da vorhaben, aber wir machen es trotzdem des Geldes wegen und dann hat man halt mit den Leuten einfach nicht so viel, weiß ich nicht, Mitleid, denn ehrlich gesagt, wenn uns einer ja anbieten würde, wir haben so eine Top-Idee, hier habt ihr irgendwie ein Gewehr mit einem Schlafpfeil drin, ja, fliegt doch mal bitte 5000 Kilometer hier halb um den Globus und sammelt mal ein paar Dinosaurier ein. Da würdet ihr vermutlich sagen, okay, um wie viel Geld geht das nochmal? 100.000? Ich weiß nicht, ob mir das mein Leben wert ist. Ja? Das ist deshalb ist halt das Setup vom zweiten Film so ein bisschen verdreht. Aber das gesagt, ist es immer noch ein spannender Actionfilm. Also man kann ihn immer noch so gucken, zusammen in dieser ganzen Jurassic Park World macht das alles Sinn. Aber keine Ahnung, er würde also, halt ohne den ersten Teil nicht funktionieren und dann ist es wirklich nur so ein Anhängsel für eine relativ dumme Idee, finde ich.
Es gibt natürlich auch so ein paar Szenen, die so ganz spannend sind, wie das mit dem Bus, was wir gerade schon beschrieben haben, und der da irgendwo den Abhang runterhängt und so. Aber was mich schon immer gestört hat an dem, das ist mir aber jetzt beim neuerlichen Gucken erst wieder aufgefallen, dass du siehst zum Beispiel, wie der T-Rex da eine Horde von Menschen verfolgt und er ist einfach scheiße langsam. Und du erinnerst dich, im ersten Teil, da hat er den fucking Jeep verfolgt und war halt genauso schnell. Und sie haben ja, glaube ich, sogar zwischendurch gesagt, wie schnell er ist und sowas. Und im zweiten Teil ist er einfach so scheiße langsam, dass er da immer schön hinter dieser Gruppe von weglaufenden Menschen so hinterher trottet. Und das hat mir so die Spannung rausgenommen, weil das fühlte sich auf einmal echt so drehbuchforciert an, wann jemand stirbt und wann es spannend ist. Und das waren so einzelne Szenen, die so aneinandergereiht waren. Es war nicht mehr so dieses Konsistente, was ich im ersten Teil noch so erlebt habe.
Ja, ich finde die Struktur des zweiten so seltsam, weil es eben dann irgendwann sich ein bisschen gelöst hat und dann gehen wir jetzt in die USA und dann zum großen Finale. Das passt irgendwie überhaupt nicht.
Und was soll denn das? So ein T-Rex, ja? Das ist ja nicht Godzilla. Warum läuft er denn überhaupt so lange rum und wird nicht einfach mal sofort von einem Düsenjäger zerschossen oder so?
Wie so ein bisschen die Wannabe-Aggressivität in dem Zerschossen mitklang. Zerschossen!
Sie tun die ganze Zeit halt auch so, als wenn dieser T-Rex jetzt so unbesiegbar war. Der war schrecklich für diese, die da durch den Wald laufen, ja, ohne stimmt. Waffen und nicht wussten, was los ist und was das für ein Vieh, was der überhaupt alles kann. Und im zweiten Teil, da soll man ein Löwe irgendwo ausbrechen am helllichten Tag. Weil meinst du, wie schnell die den niedergeschossen haben?
Ja, eben. Naja, gut, wenn du mitgekriegt hast, wie lange es gedauert hat, bis sie in Bayern diesen komischen Bär erlegt haben, dann vor ein paar Jahren. Aber
der ist nicht riesengroß und haut Häuser kaputt.
Ja, du hast recht. Es ist auch so. Es ist auch wirklich Blödsinn. Aber gut, man darf bei solchen Filmen, finde ich, zumindest ich mache das nicht konstant die Realismusfrage stellen, weil dafür ist es dann doch
irgendwie. Ja, gebe ich dir recht, aber beim ersten Teil konnte man das über weite Strecken ganz gut und er hat funktioniert.
Ja.
Und das ist eben der Unterschied und das ist so schade, dass halt so eine Serie das dann von Film zu Film immer mehr so ein bisschen verliert, was eigentlich den ersten Teil so mit ausgezeichnet hat, was die besondere Spannung und das besondere Erlebnis ausgemacht hat.
Naja, es ist ich finde auch, ich finde trotzdem, dass der zweite noch völlig okay ist und halt nicht an den ersten anschließen kann und lange nicht seine Qualität ist. Aber es gibt eine Menge beschissener Filme, Actionfilme und gerade in dieser Zeit übrigens, nach Jurassic Park kam so eine ganze Armada von Effektfilmen, ja. Also die wirklich so, diese komischen Twister war so ein typischer, der wirklich nur auf diese Effekte und wo man dachte, boah, krass, jetzt ist echt alles möglich. Und ich finde, dass Jurassic Park 2 da nicht dazu gehört. Der versucht trotzdem noch, also gerade diese Busszene ist vielleicht noch das Beste, was der Film hat, finde ich. Die war einfach gut gemacht. Dann allerdings, wenn ich so frei sein darf, kam der dritte Teil.
Aber warte mal, habt ihr eigentlich, kennt ihr das, diese Szene, wo Jeff Goldblum das Fernglas benutzt, um irgendwelche Helikopter, die anfliegen, sich anzugucken und dann, und er hält es falsch rum?
Okay.
Und das Ding ist im Film gelandet und scheinbar hat er es auch mit Absicht gemacht. Also er hält einfach eiskalt das Fernglas falsch rum und hat seine Augen dran.
Geil.
Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Das findet man auch relativ leicht bei YouTube, die Szene, kann ich nur jedem empfehlen. Wobei da auch wieder es hieß, dass, ich glaube, ich habe das sogar in meinem Kevin Smith Podcast gehört, da haben die gesagt, dass Spielberg das auch gemerkt hat, aber sie konnten den Shot nicht nochmal drehen, weil die Hubschrauber tatsächlich echt waren in dem Moment, die im Hintergrund da lang fliegen. Und kein CGI. Und deswegen haben sie dann gesagt, so, wem fällt das schon auf, dass das Fernglas falsch rum war?
Ich hätte jetzt auch in Erinnerung gehabt, dass das halt so, dass halt so ein super krass modernes Hightech-Fernglas war.
Ja, richtig.
Das irgendwie halt so mit Nachtsichtverstärkung und so und pipapo. Das hätte ich dann einfach, die hatten ja sonst auch relativ viel
Technik. Die Durchgucklöcher größer sind als die vorne.
Ja, vielleicht. Wer weiß. Ich meine, ehrlich gesagt, wenn man sich ja solche Restlichtverstärker-Dinger hier, keine Ahnung, wie in Splinter Cell oder so anguckt, sind ja auch so super kleine grüne Kameras, die halt vorne oder so grün leuchtende Kamera, aber das kann ja auch alles nur Film sein, kann man auf die Dinger in echt auch sehen, wer weiß.
Guck dir die Szene an, dann kommst du auf solche Theorien nicht mehr.
Okay.
Und dann kam der dritte Teil. Ich weiß nicht, wie sie den dritten Teil storymäßig begründet haben, weil der dritte Teil spielt ja eindeutig in einem Park, der aber auch nicht mehr benutzt wird. Also da ist ja der Park gebaut, da sind die Gehege. Ich fand nämlich zum Beispiel diese Fluggehege irgendwie geil aussehen. Und trotzdem ist da nicht der Park vom ersten Teil und ich weiß auch nicht mehr. Und ich finde übrigens der lächerlichste Versuch, die Jaws-Fässer zu imitieren, war zu sagen, dass der fucking Dino ein Telefon verschluckt hat und dann hört man dieses blöde Klingeln und weiß, der Dino kommt. Hat das damals, ich frage mich dann echt, da denke ich an diese komische, auf Nine-Gag immer wieder auftauchende Geschäftssitzung, wo einer einen beschissenen, eigentlich immer den guten Vorschlag macht und dann aus dem Hochhaus geschmissen wird. Wer hatte die Idee so, hey, und dann lass uns doch den Dino ein Handy essen und wenn man dann...
Diese ganze Szene ist ja so schlimm. Sie stehen ja dann irgendwie da rum und sagen so, ja, jetzt haben wir es geschafft und jetzt müssen wir hier nur noch anrufen oder sowas. Und dann sagt er hier, glaube ich, William H. Macy, ich habe das Telefon nicht, das hatte der gefressen wurde. Dann drehen sie sich um, weil sie das Klingeln auf einmal hören, genau in dem Moment, wo sie über das Telefon reden. Und dann steht da dieser Spinosaurus und guckt sie so an. Also als wenn er wüsste, was gerade abgeht. Und hat sie die ganze Zeit aus der Ferne beobachtet.
Ja, es ist...
Er hätte sie die ganze Zeit fressen können, aber nein, er wollte noch auf diesen Moment warten, dass das Telefon klingelt.
Ja, ich habe halt immer gedacht, das wäre halt sowas wie bei hier das Krokodil, das den Wecker verschluckt hat aus Peter Pan. Das hat man ja auch irgendwie, war das aus Peter Pan? Das Krokodil?
Das ja, doch, das war von...
Genau,
von
das hat ja auch immer getickt. Also das hat man ja gehört, wenn es in der Nähe kam. Und das ist halt, denke ich mal, der modernere Gag davon oder die modernere Spielweise davon. Also ich muss gestehen, ich fand das gar nicht so schlimm.
Aber diese Szene, wo es kommt, die ist so behämmert choreografiert. Das ist das Schlimme an der Sache, wirklich.
Ja, gebe ich dir recht. Aber ich finde die Idee so generell gar nicht so schlimm. Also halt, wo man, also ich mag es halt, wenn es versucht wird, egal ob es dann klappt oder nicht, dass das Publikum in dem gleichen Moment auf die Lösung oder das Licht aufgeht, wie es den Schauspielern quasi in dieser Szene quasi das Licht aufgeht. So, also diese keine Ahnung, diese Schlussfolge, die halt in dem Kopf passiert.
Ja, und der Dinosaurier
hat Mensch gefressen mit Telefon. Ich höre Klingeln. Wo ist das? Woher kommt das Telefon? Also, das
braucht man ja nicht. Der Dinosaurier, dieses Riesenvieh, hat sie die ganze Zeit verfolgt und hat sich ruhig verhalten, nur um auf diesen Moment zu warten, dass das Telefon klingelt, damit sie sich umdrehen und ihn sehen.
Das ist schon wahr und klar. Ich meine, es macht ja auch sowieso keinen Sinn. Ich würde mal vermuten, wenn man ein Telefon verschluckt, dann wird das auch nicht mehr so ganz funktionieren. Aber egal. Das muss man dann einfach quasi schlucken als Zuschauer.
Ich möchte mal sagen, dass überhaupt, dass in jedem Teil versucht wird zu behaupten, dass der, wie es in jedem Was ist Was Buch so ein bisschen einem vorher eingebläut wurde, dass nämlich der Tyrannosaurus Rex. Rex, der König, ja, das ist praktisch der Löwe der Jura-Epoche. Jetzt sage ich bestimmt wieder irgendeinen Scheiß, weil Jura wahrscheinlich dann, egal. Aber dass der im dritten Teil auf einmal gar nicht so gefährlich war und der gefährlichste Typ war dieser mit dem, der auch so scheiße aussah, der hat auch so ein langes Maul. Das ist so ein bisschen nervig. Und unnötig auch. Ich finde, so ein T-Rex langt jedes Mal. Der ist gefährlich und die Raptoren, die dürfen auch immer wieder kommen. Und dann kann man sich... Oh, was mir am zweiten noch gut gefallen hat, sehr gut gefallen hat, waren diese kleinen Dinos. Die so in so Massen kamen, wo dann am Anfang so ein Mädchen gespielt hat am Strand und da kam erst so einer und dann war es noch so, oh, ist der süß. Und dann wurden es immer mehr. Und wenn ich mich nicht... ist es im ersten oder im dritten?
Im zweiten oder im dritten? Im zweiten.
Ich glaube, es war im zweiten, ja.
Und die zerfleischen doch dann auch so massenmäßig später welche. Und ich finde es auch eine coole, was anderes. Das ist so diesen Ameisen-Effekt, so nach dem Motto, die können mir ja nichts anhaben. Aber die kommen in so einer Masse, dass man die von sich abzieht und der eine beißt ihm doch dann noch so richtig fett in die Nase und zieht so dran, dass man richtig aggressiv wird und denkt, du, ihr scheiß Biester, haut ab.
Das ist wie bei Hunden, die kleinsten sind immer die aggressivsten.
Ja.
Oder aber ich Westen. Kannte die natürlich
oder
schon.
Oder Piranhas.
Ich kannte die schon aus dem Was ist Was Buch, deswegen waren die jetzt nicht so neu für mich. Aber ich habe die immer im Film cool gefunden, aber in Videospielen nicht. Genau diese Viecher tauchten immer wieder in Videospielen auf. Und das waren wieder diese nervigen kleinen Gegner, die unheimlich schwer zu treffen sind
die
und immer in allen
oder
Richtungen
kommen.
Die
Spinnen, die dann auch so an der Decke hängen, das nervt immer sehr.
Es gibt im ersten Dragon Age Spiel, glaube ich, da gab es auch in so Höhlen genau diese Saurier, die immer dann aus dem Nichts aus allen Richtungen kamen. Und das habe ich immer gehasst. Also ich wette, wenn die nicht in Jurassic Park gewesen wären, dann hätte nie jemand daraus die irgendwie ein Spiel eingebaut. Deswegen hasse ich die in dem Film jetzt auch.
wollen wir zum dritten noch was sagen? Also bis darauf, dass glaube ich überhaupt keine Schauspieler mehr dabei waren.
Doch, Sam Neill war dabei.
Wer ist denn das nochmal?
Der im ersten Teil, Dr. Raptor.
Ach, der Hauptdarsteller aus dem ersten.
Genau, der sah aus wie Indiana Jones. Ja, okay. So ein bisschen mit dem Hut.
Genau, ja, damit die genau. Kinder nicht so gut zurechtkommt.
Also der dritte, der ging schon sehr stark in die Richtung komplett bekloppter Cash Grab. Also, dass sie einfach nur wieder einen Jurassic Park machen wollten. Und der Grund, warum die auf die Insel kommen, ist noch bescheuerter, als er jemals war. Die Dinosaurier sind bescheuert, der Look ist scheiße. Also, das war wirklich der erste Film, der überhaupt nichts mehr von dieser Ästhetik der ersten beiden Jurassic Park-Teile hatte, sondern knallbunt und super künstlich aussah.
Ja.
Ja, also das größte Problem, also was beim zweiten ja schon so langsam angefangen hat, war ja beim dritten dann halt auch noch, dass es halt einfach nichts mehr mit Disney World zu tun hatte, ja. Es war halt kein Vergnügungspark mehr, also jetzt noch weniger als vorher. Es waren halt alles die Auswirkungen der ersten zwei Teile und quasi in diesen Auswirkungen oder in dieser Welt wird sich jetzt einfach weiter bewegt und das ist halt, naja, schade einfach.
Und das ist übrigens in Segway from Heaven, weil das ist eigentlich der schönste Übergang, um auf die Stärken des vierten Teils aufmerksam zu machen. Es sei denn, jemand möchte noch was zum dritten Teil sagen. Noch
ja, das Ende vom dritten Teil.
Ich weiß nicht mal mehr, was das Ende war. Was war
das Ende? Also der Großteil der Leute da schafft es tatsächlich zu fliehen. Und es gibt ja auch im dritten Teil schon diese Flugviecher, diese Flugsaurier, die keine Saurier sind inzwischen, aber ich nenne sie immer noch Flugsaurier, weil das damals in den Was-ist-was-Büchern so stand. Die gab es ja da auch, das war ja so, neben diesem Spinosaurus waren das ja so die zweiten neuen und die waren auch blöd in dem Film, aber am Schluss fliegen dann die Menschen mit dem Helikoptern weg und dann sehen sie, wie diese Flugsaurier die Insel verlassen und dann sagen sie so, ja, die suchen sich jetzt neue Brutstätten und was weiß ich und das Leben findet einen Weg, das Übliche. Und jetzt dachte man natürlich, als der Titel kam, Jurassic World als erstes, jetzt sind sie auf der ganzen Welt. Diese Dinosaurier haben die Insel verlassen und jetzt verbreiten sie sich überall.
Style oder wie?
Ja, es war halt, also das war das, was das Ende vom dritten Teil suggeriert hat. Dass die jetzt da frei rumfliegen, das wurde ja im vierten dann auch tatsächlich gar nicht aufgegriffen. Das war ja dann kein Thema mehr, dass es Dinosaurier auf einmal auch in der normalen Natur gibt.
Nee, das war, ich weiß auch nicht, ob die in direktem Zusammenhang, ob der dritte Teil überhaupt noch mitgenommen wurde. Was mir tierische Angst gemacht hat, ist, dass ich gehört habe, dass genetisch veränderte Mensch-Saurier-Mischungen zusammen mit den Menschen sich irgendwie kämpfen. Und da habe ich echt an so komische Spielzeug- und was weiß ich was Serie, die ich immer scheiße fand, die es früher gab, wo so Typen auf so Dino-Riders oder
Dino-Riders, so. Dino-Riders, ja, die fand ich geil, weil ich war Dinosaurier-Fan.
Der Pausenbrot wäre bei mir in der Klasse nicht sicher gewesen, mein Freund. Damit wird es mal gleich ganz deutlich sagen. Wie ich mich hier selbst als Bully aufspiele. Ich habe übrigens niemandem das Pausenbrot geklaut.
Nee, so kommst du auch nicht rüber. Aber
ich muss als Disclaimer sagen, dass Burn Who nichts mit Juden oder so zu tun hat. Das vorher impliziert wurde. Dass ich Schindlers Liste als Beispiel genommen habe, war eher im Hinblick darauf, dass Spielberg halt auch anspruchsvolle, angesehene Filme macht. Es ging nicht um die Thematik des Films, wenn wir schon bei Disclaimern sind.
Okay, gut, dass das nochmal klargestellt worden ist. Ich habe nichts zu Disclaimern. Was ich nur sagen wollte, den Titel fand ich erstmal nicht so schlimm. Auf die Idee, dass im dritten Teil die Dinosaurier irgendwie noch auf die Erde geflogen sind, das habe ich total vergessen. Da habe ich mich null mehr dran erinnert. Ich dachte halt nur echt, aha, Jurassic World war für mich halt, keine Ahnung, Disneyland, der erste Teil und Disney World, also das Florida-Ding mit den mehreren Parks, war dann halt für mich der logische zweite Teil. Denn das war ja.
Wow. Das heißt, du sagst, in Paris sterben die Leute reihenweise und werden von irgendwelchen wild gewordenen Maskottchen aufgefressen. Und
ja, genau.
In Florida, da dauert das noch ein bisschen länger, bis dasselbe passiert, weil sie da mit Maskottchen-Genforschung betreiben.
Ja, genau. Nee, nein, weil der zweite Park, der ja nun mal von Disney gebaut worden ist, hieß ja dann auch Disney World und halt nicht Disneyland mehr. Und deshalb war halt meine Assoziation, die ich gezogen habe, halt der noch größere Park, halt mehrere Parks nebeneinander, Magic Mountain oder nee, Magic Kingdom oder wie der eine heißt, Epcot Center und wie der dritte heißt.
Hörst ja du gut, aber, das hatte der in Jurassic Park 1 ja scheinbar auch, diese zwei anderen Inseln.
Ja, genau. Und so habe ich die Verbindung einfach gezogen vom Titel her. Aber das, was Philipp gesagt hat, dass es jetzt irgendwie ein Mensch-Dinosaurier-Klon gab, das habe ich auch gelesen. Und da habe ich gedacht, das ist das Bescheuertste, also wirklich die dümmste Idee, die man haben kann. Wo ich direkt gesagt hätte, nee, den Film will ich nie sehen, wenn das wirklich so ist. Und was mir noch ein bisschen Angst gemacht hat, ich versuche in der letzten Zeit keine Trailer mehr zu gucken, aber von dem Film habe ich mir den Trailer dann doch angeguckt, weil ich mir halt nicht so sicher war, willst du ihn jetzt wirklich sehen? Hauptsächlich deshalb, weil ich halt Angst hatte, hier irgendwie Menschen-Dinosaurier-Mix. Und da habe ich dann halt diese eine Szene gesehen, wo halt hier Chris Dingsbums da Chris Pratt hier irgendwie mit den Velociraptoren gut Freund war. Und da ist mir direkt schlecht geworden. Da habe ich gesagt, oh scheiße, jetzt, weil die Dinosaurier so gut finden, machen wir die Dinosaurier irgendwie handzahm oder so, oder das sind jetzt irgendwie die Freunde des Menschen und es gibt eine Dinosaurier gegen, was weiß ich, Alien, gegen Transformers Action. Da habe ich gesagt, ach scheiße, das wird nichts. Aber als ich dann von den ersten gehört habe, die halt mutig ins Kino gegangen sind und sich den Film angeguckt haben und gesagt haben, nee, das ist alles so nicht, wie ich das halt befürchtet hatte, habe ich halt gedacht, okay, gut, dann kannst du dir da doch angucken. Und ich war dann halt auch nicht enttäuscht. Also die Horror, also das, was ich halt mir so schlimm ausgedacht hatte, war dann gar nicht so schlimm.
Ja, also sehe ich das auch. Also ich hatte einfach Spaß mit dem Film als gelungeneren Popcorn-Film, der halt auch ein bisschen mehr zu bieten hat als die üblichen Transformers und so weiter. Aber und ich hatte halt viel Schlimmeres erwartet, auch aufgrund der Trailer. Auf der anderen Seite muss ich sagen, war es nicht das Jurassic Park Revival, was ich mir gewünscht habe. Ich fand, vom Ton her ist er zu weit weg, zu anders. Das ist wieder so ein Film, der funktioniert für mich nur so lange, wo ich mir einrede, dass es nicht Jurassic Park ist, sondern einfach was Neues. Und wo ich ihn nicht an dem ersten und an der Stimmung des ersten Teils messe. Dann funktioniert er für mich als Unterhaltung. Aber hätte ich mir das aussuchen können, hätte der Film ganz anders ausgesehen, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Aber man muss ja mal eins sagen. Also ich habe ja vorher schon in diesem Cast meines Erachtens auch laut gesagt, dass ich Bock auf den Film habe und dass ich mich drauf freue, hoffentlich mehr von dem Park zu sehen. Und diese Bitte ist ja erhört worden. Und ich wollte vor allem Gast in dem Park sein. Mhm. Und ich fand es so geil. Ich fand da die Detailarbeit auch einfach geil. Ich meine, ich bin sehr viel in auch übrigens in Disney World in Orlando gewesen und so. Und ich finde allein schon dieses Ankommen und dieses Rumgelotst werden wie so ein Schäfchen und dieser Loop von irgendeiner Stimme, please come to the train and get seated und bla bla, hat mich echt in so einen extremen Freizeitpark-Vibe gebracht.
100 Pro kann ich nur unterstreichen. Der einzige Unterschied, auf den ich halt echt gewartet habe, ist, dass halt bei Disneyland oder halt bei Disney World halt immer gesagt wird, zumindest in den USA, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls. Ja. Und dann bla 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 fängt er halt an, irgendwie was zu erzählen. Und ich habe gesagt, boah, scheiße, genauso hätten die das machen müssen. Die hatten jetzt hier in Jurassic World hatten die halt so eine britische Stimme, glaube ich. Das war okay. Aber sonst, also hätten die das so gemacht wie in Disney World, gesagt, das wäre noch das
Typ. Ja, oder wie im Phantasialand. Guten Tag, Sie sind im Phantasialand bei Brühl bei Köln.
Ist das echt so?
Nee, aber wäre cool.
Mann. Ja, Mann, du wohnst doch in Köln, Carsten.
Ja, im Sommer ins Wochenende ins Phantasialand zu fahren, ist eine brillant gute Idee.
Ja, das ist doch ja Wochenende da. Und im Sommer, das hat ja niemand. Du jetzt einfach dazu gedichtet.
Aber ja, weil wir Wochenende haben und Sommer.
Ich fand auch die Rides geil. Ich fand sogar es spielt in der Zukunft. Ich fand auch sogar diese Glaskugeln und dieser Nerd, mit dem man immer Mitleid hat, weil da nämlich meistens so ich war letztens mit meinen Kindern in so einem Park und da war so ein komischer Ride, wo du mit so einem Boot und dann am Ende aus so einem Haus raus und so ein Splash. Und das Krasse ist, da kam dieselbe Musik, die so die es auch beim Europapark schon 10 Jahre vorher mich genervt hat in der langen Warteschlange. Ich dachte, die Typen, die da stehen, das erinnert mich übrigens an so eine Larry David-Folge, wo so eine Arbeiterin damals irgendwo in irgendeinem Freizeitpark und wenn man diese Melodie abspielt, dann dreht sie völlig durch, weil sie ja, die halt irgendwie 20
Aber das war die Flugzeug-Karnetik-Melodie gerade, ne?
Ja, ja gut, dann haben sie die da benutzt.
Aber das kann ich toppen, als es noch früher das Warner Brothers Movie World in
Bottrop-Kirchen.
In Bottrop gab. Da hast du, wenn du durch dieses Drehkreuz am Eingang gegangen bist, diesen Roadrunner-Sound gehört. Nee, das ist das für die Woodpecker. Nur der Roadrunner.
Da gab es kein Was-ist-was-Buch drüber, deswegen kenne ich
nee, das nicht. Also das ist einfach nur dieses Miep, Miep. Und du musst dir ja vorstellen, da waren halt so 20 Drehkreuze nebeneinander. Und wenn halt echt die Menschen reingestürmt sind, hast du die ganze Zeit immer nur gehört, Miep, 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 Miep. Und da standen halt auch Leute rum. Und damals, und da war ich schon so ein, weiß ich nicht, empathieloser, keine Ahnung, pubertierender Junge und hab mir gedacht.
Aus Stahl.
Ja, ein Herz aus Stahl. Und dann, da habe ich mir schon gedacht, boah, die armen Schweine, das geht mir ja schon nach irgendwie den 3 Minuten auf den Keks.
Aber das ist wie wenn du an einer geschäftigen Straße wohnst. Ich war mal in der Schule in der Stadt an einer der super geschäftigsten Straßen und wir hatten das Fenster immer auf. Und am Anfang habe ich gedacht, boah, hier kann man auch nicht zuhören, man hört ja nur den Straßenlärm. Und nach einem halben Jahr habe ich nichts gehört mehr. Es hat mich nur mehr gestört. Und es kann sein, dass man dieses Meh-Meh nicht hört. Obwohl ich habe einen Tag lang, einen Tag habe ich in so einer komischen Spielothek gearbeitet. Es war ein winziges Ding, es war echt so eigentlich nur ein großes Zimmer. Und in der Mitte war ich und musste Geld wechseln und Kaffee kochen. Und um mich rum so Typen, die übrigens mehrfach am Tag 100 Mark bei mir gewechselt haben. Es war noch in der Markzeit, liebe Kinder. Die kennt ihr natürlich nicht, aber das war vor dem Euro so eine Währung, die wir vielleicht bald wieder bekommen.
Auf jeden Fall. Die Drachme kriegen wir wieder.
Auf jeden Fall habe ich da. Ich war damals, das war in meiner schlimmsten Kiffzeit und ich habe noch keinen Studienplatz gehabt. Und ich glaube, der Hausmeister, der übrigens so ein geil, das war so ein Pole, der hatte so einen riesen geilen Schnauzer und der hat gedacht, hey, der Typ, der hängt hier immer nur rum, ich besorge dem jetzt einen Job. Dann wird noch was aus dem. Und dass der Typ ein Abi hat und eigentlich auch was Besseres im Leben hofft, das ist mir scheißegal, ich besorge dem Job. Und dann kam er her, so, hey, ich habe für dich Job. Und dann hat er mir diesen Job gezeigt, nämlich dahin, habe Kaffee gekocht und habe so Typen mehrfach 100 Mark gewechselt, die dann übrigens zwischendurch eine Flasche Wodka und ein Graubrot beim Aldi gekauft haben, wo ich gedacht habe, ey, ihr hättet so fabulös essen können, wenn ihr die 300 Mark nicht gewechselt hättet und diese Automaten gesteckt hättet.
Ja, aber wenn sie den Jackpot holen, was meinst du, dass sie dann essen können?
Am Abend lag ich im Bett und habe ohne Scheiß die ganze Zeit so ganz weit im Hintergrund so.
Also erstmal diese Schnauzer, die haben alle Hausmeister, Schulhausmeister und so damals gehabt. Das haben die beim am ersten Arbeitstag bekommen.
Ja.
Das ist vorgeschrieben. Und das ist einfach die Arbeitskleidung. Aber das andere kann ich auch bestätigen, weil ich da mich auch mal mit so ein bisschen auseinandergesetzt habe, auch für meine filmschaffenden Tätigkeiten sehr interessant, solche Sachen. Dass unsere Wahrnehmung und vor allem, was das Gehirn dann am Ende dann überhaupt verwendet von allem, was wir so durch unsere Sensoren aufnehmen, ist halt mega selektiv.
Ja,
und der Filter ist immer darauf eingestellt, was ist für mich jetzt gerade irgendwie sinnvoll und das adjustiert sich halt auch an deinem Alltag und deswegen halte ich das auch für auf jeden Fall so, dass die Leute, die da am Drehkreuz stehen, dass das einfach nicht mehr hören können. Also können schon, aber nicht mehr so wahrnehmen.
Aber um noch was zu dem Film direkt zu sagen, diese Idee, dass man halt diesen Freizeitpark sieht, wie er funktioniert, muss ich auch sagen, war top. Also dass das irgendwie 30 Minuten des Films ausgemacht hat oder 25, da habe ich fast diese Anfangsidee generell, das hätte der Film nicht gebraucht, ja. Dass da irgendwie diese Familie, oh, wir lassen uns jetzt scheiden, so Familiendrama
das
und ich
ist,
dachte
das
schon,
wurde
ah,
auch nie
scheiße.
Aufgelöst, was sollte der Scheiß eigentlich? Auch mit der
ja,
Freundin?
Ja, keine Ahnung, genau, lassen sich scheiden und schicken jetzt die Kinder in den Freizeitpark. Okay, gut, warum interessiert mich gar nicht, ja. Und dann halt dieser Junge da mit seinen Beats-Kopfhörern, der so die ganze Zeit nur, ich weiß nicht, der hat in jeder Szene irgendwie ein anderes Mädchen so irgendwie creepy angehimmelt. Oder war das immer dieselbe? Ich weiß es nicht mehr. Ich dachte, ich will den Typen überhaupt nicht sehen. Das interessiert mich nicht. Gelangweilter Teenager hier mit Teenangst bis unter beide Ohren. Das interessiert mich gar nicht. Ja, ich will hier Freizeitpark sehen. Ja, und das hätten die alles ehrlich gesagt weglassen können. Also diese Sache. Die hätten direkt hier irgendwie erste Einstellung. Hier diese Fahrt kommt an. Ja, das hier ist übrigens noch das Originaltor aus dem ersten Park und keine Ahnung, den ganzen Krams, den sie dann halt damals hatten mit irgendwie diesem Wal-ähnlichen Fisch und so und da hätten die noch viel, viel mehr, noch mehr Rides
zeigen können. Ja, von mir aus, die hätten auch nur 2 Stunden oder ohne das überhaupt, der hätte gar nichts Schlimmes passieren müssen. Die hätten einfach nur 2 Stunden durch den Park gehen können, dann so, jetzt gehen wir nach Hause,
Leute,
oh toll.
Das ist genau, was ich meine.
Ich hätte gejubelt, aber das kannst du natürlich nicht bringen.
Natürlich kannst du das bringen und vor allem, das Krasse ist, die hätten sich diesen scheiß Indominus Rex sparen können. Sie hätten einfach irgendwann im Film dann gerne die Dinosaurier wieder ausbrechen lassen sollen, weil wir haben das ja noch nicht gesehen. Wir brauchen ja nicht jetzt noch einen größeren, gefährlicheren Dino. Wir haben ja noch nicht gesehen, was ist, wenn dasselbe, was in Jurassic Park 1 passiert ist, passiert, wenn der Park voll besetzt ist mit Menschen.
Und das ist ja passiert. Hätte ich gern gesehen. Aber das haben sie doch gemacht im Grunde.
Nein, im vierten haben sie ja im Grunde nur gezeigt, Menschen sind irgendwo an einem Ort zusammengefecht, werden von Flugsauriern angegriffen und dann sieht man ganz kurz, wie einmal dann der Indominus da durchrennt. Aber die ganze Zeit ging es doch nur um 2, 3, 4 Leute und so ein Suicide Squad, was sofort abgestartet wird. Wieder so die schick die Droiden, diese nutzlosen Soldaten, die direkt abgemetzelt werden. Es ging doch wieder nur um eine Handvoll Leute die ganze Zeit und um einen gefährlichen Saurier, der Badass Motherfucker ist. Ich wollte doch sehen, alle sind frei und die Menschen sind überall und das große Katastrophenfilm-Szenario, das war das, was ich sehen wollte.
Ja, also Daniel, da gebe ich dir zum Teil recht und ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Zum Beispiel ein Film, wo mich wahrscheinlich, was wahrscheinlich auch viel, oder obwohl, da muss ich mich nicht für entschuldigen, aber ich fand zum Beispiel Cloverfield von der Idee her gar nicht schlecht, dass halt sehr viel so mit Handycams und so aufgezeichnet worden ist. Solche Sachen und so unterschiedliche Gruppen, das hätte auch irgendwie, finde ich, noch ganz gut in dem Film gepasst. Diese Idee, dass man halt wirklich sieht, irgendwie so eine Gruppe von Menschen, wo dann auch nicht klar ist, dass die überleben müssen. Denn mir war ja von Minute 1 klar, die können die beiden Kinder, ja, die halt hier die Hauptstoryträger sind, hier Klammer auf, Spoiler Alert hier 5000, die können die nicht sterben lassen. Das geht einfach.
Genau.
Es geht auf keinen Fall. Ich meine, da bin ich einfach zu... Ja, genau.
Sorry.
Ja, achso, ich dachte, das wär irgendwie so ein Spoilergeräusch gewesen.
War's.
Das geht auf gar keinen Fall. Und da habe ich mir halt immer gedacht, okay, gut, jede Gefahr, in der die sind, ja, das kann nicht sein. Und
das ist ja dann auch richtig absurd teilweise geworden, wie sie dann darunter den Wasserfall runterspringen und dann von hinten dann wieder genau 1 Millimeter daneben beißt und solche Sachen. Das hat der Film dann schon auch ziemlich auf die Spitze getrieben, dieses... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt spannend finde, weil ich weiß ja, ihnen passiert nichts. Es wird immer nur absurd knapp.
Genau. Und das fand ich halt schade. Da hätte ich halt die Idee gefunden, dass das halt in einem richtigen Park passiert, mit, weiß ich nicht, Szenenwechsel, wie, keine Ahnung, weiß ich nicht, im Streichelzoo brechen die Velociraptoren ein oder, weißt du, das hätte noch Potenzial
für... Meinetwegen hätten da noch gar nicht so viele sterben müssen oder so. Wäre ja auch spannend, weil die Dinosaurier sind ja keine Menschenjäger. Es ist ja nicht so, dass die jetzt nichts anderes im Kopf haben, als Menschen zu töten. Es hätte einfach so survivalmäßig spannend sein können, weil die Dinos einfach da sind und weil sie frei sind. Also es hätte kein Schlachtfest werden müssen, meiner Meinung nach.
Aber ich fand es gibt ja jetzt schon so ein Ding, was überall im Internet auftaucht, weswegen ich mir den Film nochmal angucken muss, ist dieser eine Typ mit den beiden Cocktailgläsern. Ich weiß nicht, ob er euch schon auf verschiedenen...
Ja, natürlich, Seiten, das wollte ich noch ansprechen.
Ich fand es eigentlich, dass der Film...
Ja, aber weißt du denn, wer der Typ war?
Nee, wahrscheinlich, ja, nee.
Okay, ich habe den Namen auch vergessen, aber ich habe es halt nachgelesen, weil ich es halt, im Film ist es mir nicht direkt aufgefallen, aber im Internet ist mir auch 50 Mal aufgefallen. Der Typ ist irgendwie so ein amerikanischer Musiker. Ich habe seinen Namen vergessen, der irgendwie auch schon ein bisschen älter ist, 60, 70 Jahre alt. Und der hat eine Kette, wie heißt die nochmal, irgendwie Mojito Island oder so. also die heißt halt so wie ein Cocktail und oder wie, keine Ahnung, Paradise, Mojito Paradise oder so. Und diese Kette gibt es auch in dem Jurassic World. Also da sind ja mehrere Product Placement Geschichten drin. Also abgesehen von dem Mercedes GLS, der natürlich nicht kaputt geht, weiß ich nicht, dem Hilton und den Beats Kopfhörern und der Samsung Experience Arena. Und hast du nicht gesehen, gibt es halt auch dieses Mojito Island oder so. Ich habe vergessen, wie es heißt. Und der Typ, der diese beiden Cocktailgläser so tragend wegrennt, das ist der Besitzer von der ganzen Kette. Und der halt quasi, der Typ selber, der als Gag vermutlich da als Hidden Gag eingebaut ist, ist tatsächlich wieder ein Product Placement. Was diese ganze Idee von Product Placement und Hidden Gags nochmal so auf die Spitze treibt und ich immer noch nicht ganz genau weiß, ob ich das genial finden soll oder super pervers.
Ich frage mich, guck mal, das Problem ist doch, also erstmal, es ist nicht unrealistisch, dass es ein Starbucks und solche Restaurants in einem Park
genau.
gibt. Und das genauso finde ich es auch
nicht. Es gibt in Disneyland auch Starbucks.
Finde ich es nicht unrealistisch. Ja. Es kommt darauf an, was zuerst da war. Wenn zum Beispiel bei Iron Man der Skriptschreiber gesagt hat und er hat dann einfach Bock auf einen Burger. Weißt du, der reiche Mann, und was ist das Erste, was er will? Nicht einen Lobster, sondern er will einen Burger. Und dass man danach dann guckt, ey cool, wir könnten Burger King ja mal fragen. Oh, und die machen mit und Whopper und oder Cheeseburger oder was es war. Weißt du, und danach schreien alle, oh Gott, Product Placement. Und denke ich mir mal, ja, mein Gott, ich meine, ich fand's damals, da habe ich über sowas nicht nachgedacht, wenn bei Goonies der Fettsack sich eine Domino's-Pizza von seinen Eltern mitbringen lässt, als sie gerettet werden. Die übrigens komisch Gutes geplant haben, fällt mir jetzt im Nachhinein auf die Eltern, so dass die Pizza noch warm ist. Gutes Timing. Aber da hat mich das nicht gestört und inzwischen ist es auch so, dass die Leute halt schon wissen, oh, da kommt die M-Klasse in dem Jurassic Park und dann finden sie alles, wenn die gezeigt wird, Product Placement. Dabei kann man so eine Szene nur gut filmen, wenn man das Auto auch von allen Seiten zeigt und cool in Szene setzt. Das ist ja in dem Fall
fairerweise, wenn man besonders, wenn du dir diese Autoszenen vergleichst, also zwischen Jurassic Park 1 und Jurassic World, sind die in Jurassic World schon wirklich knallhart nah an der Werbung. Mit wirklich Kamera auf, mit Kamerafahrt von rechts nach links an der Frontschürze des blank polierten fabrikneuen, niegelnagelneuen Mercedes-Modells, das auch quasi wie in der Werbung mit den Reifen so leicht eingeschlagen quasi in der Parkbucht auf einer oder einmal parken die den, glaube ich, mitten auf so einem freien Feld. Einfach so, als ob du das Super-Arschloch bist und dein Auto einfach mittendrin parkst. So irgendwie, keine Ahnung, du fährst hier ins Disney World und parkst dein Auto genau auf dieser freien Fläche, genau vom Castle hier, mir fällt das deutsche Wort dafür nicht ein. Und das fand ich halt schon krass. Und diese Beats-Kopfhörer, die am Anfang, wo sie gesagt haben, ja, die müssen wir am Anfang, da gucken die Leute noch den Film, dann schalten bestimmt viele aus, da schalten ab. Also müssen diese Kopfhörer ganz am Anfang super prominent sein. Und irgendwie, und dann haben sie sich irgendwie so geeinigt, ja, okay, 100 Millionen oder so, dafür möchten wir sie aber mindestens 30 Sekunden in 5 verschiedenen Szenen sehen, ja. Und zwar für einen coolen, hippen Jungen, der halt genau unsere Zielgruppe ist, ja, und der muss auch irgendwie, da müssen die Mädchen für anlächeln und so weiter und so fort. Und diese 5 Szenen, die waren da genau drin und dann waren die Dinger auch weg. Dann waren die nicht mehr zu sehen und die waren einfach raus. Und im Hinterkopf denkst du dann echt so, boah, ey, wie blöd halten die mich eigentlich, dass ich das glaube? Achso, ich habe mir jetzt übrigens Beats-Kopfhörer gekauft, die sind zu.
Suggestiv funktioniert einfach. Ja. Also ich denke einfach, für mich ist das einzige Kriterium, von mir aus können sie sogar Szenen extra für die Werbung in dem Film schreiben. Ich habe da kein Problem mit, solange ich es nicht merke. Es soll einfach nicht auffallen und mich nicht rausreißen und ich will mir nicht über das Produkt anfangen, beim Film gucken, Gedanken zu machen. Das ist das Einzige, was wichtig ist.
Aber das ist halt das Problem mit Werbung in Filmen, finde ich. Die Filme geben sich halt so viel Mühe, absolut keine echten Produkte zu zeigen, ja. Wenn du dir die Kleidung von Schauspielern in Filmen anguckst, dann frage ich mich immer, wo kaufen die das denn ein? Wo kriegen die denn heutzutage Hemden, T-Shirts oder Polohemden oder Jeanshosen und was weiß ich vor, wo es keine Produktbezeichnungen drauf gibt? Keine Ahnung.
Naja, also jetzt übertreibst du aber. Da gibt's
und das haben die, ja. Und dann plötzlich rennt dann einer mit einem Under Armour-T-Shirt rum, ja. Ganz besonders immer The Rock in so ziemlich jedem Film, in dem er mitspielt, ja. Und der rennt immer in Under Armour-Klamotten rum. Und dann denkst du dir, okay, gut, wenn du das siehst, dann denkst du schon direkt, okay, alles klar, ich muss dringend das Ding kaufen. Under Armour-Hitze-T-Shirts, Hemden übrigens sehr, sehr gut aus so einem ganz besonderen Stoff, die auch in hohen Temperaturen sehr kühl halten.
Was ich halt echt sinnvoll finde, ist, wenn du einen Film hast, wo du halt, wie jetzt bei Jurassic Park 1, ich weiß nicht, wie es da war, aber wenn das Szenario so ist, die Filmemacher sagen, wir brauchen so einen geilen Jeep, der irgendwie das und das können muss für den Film, für unser Drehbuch. Wer sind die Jeep-Experten? Das sind doch die Autohersteller. Also fragen wir die, ob die für unseren Film was Geiles irgendwie designen oder uns vorschlagen, was wir nehmen sollen und das packen wir dann in den Film rein. Dann hilft man sich ja so gegenseitig oder dass dann bestimmte Kleidungsausstatter gefragt haben, hey, ihr seid doch die Experten irgendwie für tolle Anzüge oder für Skiklamotten, macht uns doch für den Film mal, designt uns doch was. Dass sie dann auch die Designer der ganzen Sache sind und nicht nur ihren Rotz da reinschmeißen und dann dafür Geld bezahlen.
Ich finde es nicht so störend wie manche Leute, obwohl es mir sehr wohl bewusst ist, weil ich zum Beispiel um dieses, was den Carsten so, wo er sich so verarscht vorkommt, dieses Beats by Dr. Dre oder was das war, Kopfhörer. Es ist nicht so, dass Kids heutzutage nicht sowieso Beats by Dr. Dre Kopfhörer anhaben. Und gerade wenn sie mit ihren Eltern reden oder so, die Dinge aufhaben und cool sein wollen. Also das ist ja nicht konstruiert. Und,
ja,
und deswegen finde ich, es stört mich auch nicht.
Ja, es hat mich auch jetzt nicht so sehr gestört, wie ich es jetzt sage. Aber das sind halt so, ich finde es halt erstaunlich, das sind halt die Sachen, die halt so im Kopf hängen bleiben. Ja, und wo man sich dann im Nachhinein vermutlich mehr noch drüber aufregt, als in dem Moment, als man es gesehen hat.
Aber
nochmal,
ich will noch ein paar grundlegende Sachen in dem Film. Okay, vorher sah man ja zum Beispiel in einer Werbung, in einem Trailer, die Szene, wie er die beiden Tyrannosaurus zum Motorrad als Weggefährten benutzt. Und da war Aufschrei. Ich glaube, Carsten, du hast auch damals im Cast gesagt, dass du das kacke findest, oder ich weiß es nicht. Aber ich muss sagen, so wie das in dem Film rüberkam, fand ich das eigentlich noch ziemlich plausibel. Sprich, der nächste Schritt ist, auch bei SeaWorld, ja, der nächste Schritt ist einfach, dass man die auch so ansatzweise mal versucht, inwieweit man die trainieren kann. Und es
vollkommen
gibt Löwendompteure und dieses, ich fand das auch eine coole Szene und bedrohlich, dass dieser eine Typ da so reingeschmissen wird und er das dann versucht zu regeln. Fand ich gut gemacht. Ich fand es total so konstruiert, überkonstruiert gesprochen ist. Warum, um Himmels Namen, braucht man ein Direktfeed der Sicht dieser Special-Einheit? Okay, aber des Herzschlags, als ob da irgendjemand, oh shit, hey, Joey, lauf ein bisschen langsam, dein Herzschlag ist ein bisschen arg hoch, nicht, dass du irgendwie noch ohnmächtig wirst. Sowas ist einfach bescheuert. Das war einzig und alleine, um einen geilen Effekt zu haben von, oh, der ist tot. Zweitens, was ich schade fand, ist, ich fand die Idee, dass der Dinosaurier so Chamäleon-Fähigkeiten hat, fand ich eine geile Idee. Sie wurde aber leider überhaupt nicht optisch umgesetzt oder gezeigt. Und da hätte man ja echt einiges Geiles mitmachen können. Also den hätte man wirklich so aus dem Nichts erscheinen lassen können, wie den Telefonsaurier, sag ich mal. Und ich fand aber sonst auch am Ende, Spoiler Alert, diese Geschichte dann, dass Velociraptoren dann doch auf einmal sehen, hey, der spricht ja unsere Sprache, dann ist das unser Homie. Ja. Und dann am Ende dann aber nochmal, dann werden sie nochmal praktisch wie
24, ja, da wird einer doppelt und dreifach geswitcht. Dass die Dinosaurier, wie sie sich in dem Moment verhalten, auf einmal so wie Menschen denken. Und das ist halt was mich so tierisch schon im dritten Teil genervt hat, wo am Ende ja Sam Neils Charakter dieses komische Horn rausholt und Geräusche macht und die Raptoren mit ihm sprechen. Und er ihnen so sagt, so, wir sind freundlich, hier habt ihr eure Babyeier zurück und so. Und die verhalten sich dann auch wie so Menschen die ganze Zeit und nicht wie diese Raptoren, die wir im ersten Film gesehen haben, die diese unerbittlichen Jäger sind und der einen ums anderen die Leute irgendwie ins Gras ziehen. Und dieses, wie sie sich dann im vierten Teil angucken und Geräusche machen und so, als wenn die menschliche Sprache identisch ist wie die Dino-Sprache, nur mit anderen Lauten.
Ja, aber ich verstehe genau, was ihr meint, aber am Anfang fand ich das auch alles gar nicht so schlimm. Das wurde halt nur zum Ende ein bisschen doof. Ja, also am Anfang, ich gebe dir voll und ganz recht, ich habe es schlimmer mir vorgestellt, als es dann tatsächlich war. Diese Idee hier, dass Chris Pratt hier mit so einem Klicker, so ähnlich wie er irgendwie wie sonst irgendwie Hunde dressiert werden, ja, dass er damit irgendwie so ein bisschen die Aufmerksamkeit von Velociraptoren lenken kann, habe ich gedacht, super cool, dass da natürlich irgendwie so ein Typ natürlich wieder ins Gehege fallen muss, ja, war natürlich klar. Das ist ja okay. Das fand ich super. Auch viele haben ja über die weibliche Hauptrolle hier gemeckert. ja, hier die ich sag mal, Managerin oder leitende oder CEO oder nee, CEO war sie, glaube ich, nicht, aber die halt für den Park so ein bisschen aus einer wirtschaftlichen Sicht verantwortlich war und relativ emotionslos sich häufig gezeigt hat und in High Heels rumrennt und so. Die fanden halt viele schlimm. Ehrlich gesagt, ich fand die gar nicht so schlimm, denn die hat ihre Rolle so als weiß ich nicht, relativ in Zahlen denkender Businessmensch, der irgendwie nur darüber nachdenkt, ja, welchen Sponsor können wir denn für einen neuen Dinosaurier bekommen und wir müssen irgendwie in die Schlagzeilen kommen, damit das irgendwie wir 20% Umsatz plus haben im nächsten Quartal und so. Das fand ich alles irgendwie...
Aber das war ja gar nicht so, fand ich. Ich fand, sie war immer eigentlich hin und her gerissen zwischen den unterschiedlichen Parteien, diesem Investor und den Wissenschaftlern und so, und musste immer auf alle Bedürfnisse eingehen und vermitteln zwischen denen und gucken, das Beste für den Park zu tun. Aber
genau.
Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass die überhaupt so etabliert wurde als diese kalte ja. Managerin.
Ja, doch, schon. Am Anfang okay, so mit Chris Pratt Gesprächen, wo er sagte, they wanna fuck, they wanna eat, they wanna bla bla bla. And then you can relate to at least one of those things. Wo er natürlich dann, weil Hand und whatever ist ja nicht ihr Ding, also dann meint er natürlich fuck. Aber das war schon so ein bisschen...
Ja, das war so ein bisschen auch rumgezickelt ja. zwischen den beiden. Aber trotzdem, sie ist halt ein bisschen in der Position von so einer Politikerin, die halt weiß, sie kann nicht idealerweise alles umsetzen, was die Leute ihr sagen, was gut ist, sondern sie muss immer zwischen unterschiedlichen Faktoren und Parteien abwägen, damit der Park überhaupt funktioniert. So habe ich sie halt gesehen.
Aber was ich halt auch cool fand, und jetzt, wo Philipp das gerade erwähnt hat, ist mir auch gerade wieder eingefallen, oder ich hatte es zwischenzeitlich vergessen, diese Idee, dass die halt diesen einen Dinosaurier nicht nur, ich meine, und das hattest du vorhin auch ganz gut gesagt, Daniel, dass irgendwie Dinosaurier jetzt nicht unbedingt so alienmäßige Menschenkiller sind, die eigentlich nichts anderes vorhaben, außer sobald sie einen Menschen zu sehen, den aufzufressen oder zumindest umzubringen, haben die das halt sehr gut, fand ich, mal wieder erklärt. Klammer auf, Spoiler mal wieder, dass halt dieser, wie hieß er nochmal, Mega...
Indominus
Rex. Ja, Indominus Rex, genau. Oder wie wollen wir ihn nochmal nennen?
Sequelsaurus Rex.
Ja, keine Ahnung, dass der dadurch, dass er halt in Isolation groß geworden ist, er irgendwie jetzt den Platz in seiner Dinosaurier-Hackordnung irgendwie finden muss und er sieht sich selber irgendwie an der Spitze. Das macht ja sogar Sinn. Also ich habe ja das von Hunden gehört. Wenn Hunde irgendwie ohne soziale Kontakte oder gar auch Menschen, ja, wenn die halt völlig in Isolation aufgewachsen werden.
Das merkt man bei dir immer wieder.
Ja, genau.
Dann werden sie Mörder oder erfinden Facebook.
Genau, das, ich meine, okay, alles, was so auf Tiere abbildet, funktioniert halt nicht unbedingt immer bei Menschen, aber egal. So oder so, dass das, wenn das halt bei Hunden so ist, ja, dann, dass das halt auch so passiert. Und das, und dann da saß ich rum, ja, das glaube ich, das ist für mich plausibel, ja. Und das wäre nicht noch nicht mal ironisch. Und,
ja, andererseits, hab ich aber auch gedacht.
Andererseits hat er schon von Anfang an seinen Kumpel aufgefressen. Also er war schon scheinbar doch... recht zwillingseitig böse.
Oder? War das nicht so? Ja, aber fairerweise, das machen Haie ja auch.
Also, ja, stimmt. Also sie haben sich zumindest Mühe gegeben, dieses sein Motiv ein bisschen zu erklären. Das fand ich auch nicht ganz verkehrt.
Ja, und ich meine, was Daniel, oder wie heißt du nochmal? Was Daniel anfangs gesagt hat. Ich finde auch, dass er vom Ton, er ist bunter, er ist, natürlich hätte ich gerne einen normalen Jurassic Park gehabt, aber dann nicht Teil 4. Ich finde, wenn man versucht, auf das Niveau von Spielberg zu kommen, muss man einfach erstmal konstatieren, dass Jurassic Park eigentlich kein Film ist, der sich dazu anbietet, viele Sequels zu drehen. Der bietet sich eher an für einen Reboot als für Sequels, weil irgendwie sind die Menschen schon scheiße dumm in dieser Welt, weil sie so oft geht's schief und dass sie dann nach den Katastrophen von Teil 1, 2 und 3 ja, es hinkriegen, den Park zu öffnen für die Bevölkerung, halte ich schon ich bin niemand, der das macht, aber das ist so unglaubwürdig und es passt halt einfach nicht und sie müssen auch immer wieder das selber so konstruieren, so ja, aber wir haben es jetzt und nach diesem, und dann wird aber auch noch sie sagen dann noch selber, ja, was damals passiert ist, da soll man keine Scherze drüber machen oder so, wo ich dann denke, was soll der Blödsinn? Und man hätte lieber ein Reboot machen können, aber ich habe wie wir alle vielleicht das Schlimmste erwartet, habe mich trotzdem drauf gefreut und habe gedacht, hey, mir scheißegal, ich habe mir so viel komische Teenie-Buch-Verfilmungen angeguckt, ich habe mir so viel Kacke angeguckt, das liegt vielleicht auch daran, dass ich umsonst ins Kino kann, aber dass ich mich auf den, des, den, da können sie gerne viele Reboots jedes Jahr meinetwegen so ein Sequel machen, weil das wird, das ist schön Popcorn und ich erwarte da nichts von und ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe, nämlich seichte, lustige Popcorn-Unterhaltung mit viel Augenzwinkern, also auch mit diesem Jeep und diese Hütte da mit dieser Brille aus dem ersten finden und so. Alles völlig okay, nicht zu viel, trotzdem noch manchmal ein bisschen spannend, trotzdem geiler Park, besser als in allen drei Teilen, selbst als im ersten Teil ist das Parkgefühl natürlich mit Zuschauern drin und auch erstaunlich gory, also als diese Vögel ankommen und die Alte da mitnehmen und so, da geht's schon zur Sache.
Das war auch fast schon wieder so richtig so silly, irgendwie wie in so einem B-Movie.
Ja, aber der Film hat viel von so silly. Auch, dass dieser komische Wal-Saurus da den einen Typen frisst und so. Das sind schon einige Sachen, die...
Ja, oder dass der T-Rex dann am Ende einfach so weggeht und sagt so, tschüss meine Freunde, ich gehe wieder nach Hause, ich
habe fertig gekämpft. Es hätte nur noch fehlen müssen, dass er selber in sein Gehege geht und versucht, so äußerst umständlich die Tür zuzumachen mit seinem Gebiss. Das hätte man so eine 10-minütige Comedy-Szene draus machen können, wie er einfach die ganze Zeit versucht, die Tür aufzumachen und denkt man, irgendwann hat er sie zu und dann schwingt sie so langsam wieder auf und dann kommt er wieder an. Aber das wäre dann vielleicht
ein Und dann Film. Legt er sich noch in die Ecke und nimmt sich so noch so ein Deckchen und deckt sich so selber so wie zu, wie ein...
Er macht wie so ein Hund, er dreht sich so 3-4 Mal im Kreis, bevor er sich fallen lässt. Aber
du sagst es genau, wie ich es auch finde. Hätte der Film nicht Jurassic dieses Franchise gehabt, wäre einfach ein Standalone, ein ganz anderes Franchise gewesen.
Aber dazu wäre er dann wieder zu nah dran. Dann hätte man gesagt, was für ein schlechter Bite.
Die eine Sache, die ich halt nur noch gerne reinwerfen wollte, ist, dass das, wie kann man so doof sein und nochmal so einen Park bauen wollen, ja? Ich finde die Idee halt, finde ich ehrlich gesagt nicht, denn irgendwie die Menschheit hat ja schon oft genug Dummheit gemacht. Ja. Und dann gibt es halt immer so diesen
Erster und Zweiter Weltkrieg.
Aber was ist denn, wenn es jetzt einmal gut geht? Ja?
Richtig.
Und wir sind doch so viel klüger als damals. Ja? Und das ist ja an sich erstmal was Gutes, ja, wenn man halt es immer wieder versucht und dann halt auch irgendwie aus seinen Fehlern lernt. Und sie hatten ja tatsächlich auch aus dem ersten Fehler gelernt. Ich meine, der Fehler im ersten Park war ja einfach nur zu zählen, ob alle Dinosaurier da sind, weil sie können sich ja nicht vermehren, ja. Jetzt im vierten Teil, und da sind sie ja nochmal extra darauf eingegangen, zählen die halt mehrfach. Also einmal über irgendwie Infrarotgedöns und das wird ja auch alles irgendwie noch so ein bisschen technisch erklärt. Weil ich dachte, da haben sie dazu gelernt, ja. Jetzt zählen sie nicht nur, dass sie die 10 Dinosaurier zusammen haben, nö, die wollen auch, wenn sie mehr haben, wollen sie mitzählen. Dass das natürlich mal wieder irgendwie schief geht, weil genau dieser eine Dinosaurier halt irgendwie so eine Superfähigkeit hat, Spoiler,
das sah man schon im Trailer, dass er den Chip sich selber rausgemacht hat.
Der hat auch irgendwas mit der Wärme, warum der mit der Wärme
kam. Ach so, stimmt, das war so eine Mutation. Das finde ich, das passt aber auch immer in dieses da hätte dann Jeff Goldblum so aus dem Off kommen müssen, sagen müssen, Nature finds its way.
Natürlich.
Aber
sie hatten im ganzen Park auch nur eine große Maschinengewehrpistole. Und sonst haben sie sich drauf verlassen, dass das schon alles irgendwie gut geht.
Aber die hatten die nicht so Explosionsmechanismen in diesen, so eingebaut in die Dinosaurier, dass wenn die weggehen, dass man. Nee, so, die hatten doch so eine Tranquilizer-Pumpe eingebaut oder sowas in den Dingern. Und das hat halt alles nicht funktioniert.
Ja. Aber das ist so. Sie haben es wirklich versucht, besser zu machen, ja. Hat aber nicht geklappt, ja. Und mit dem Hintergrund sollte man über Bau von neuen Atomkraftwerken vielleicht auch ein oder zweimal nochmal
nachdenken. Und das auch diese Sicherheitssysteme, die rein computermäßig sind. Jeder, der einen Computer hat, ja, der weiß eigentlich, dass, deswegen finde ich so Leute so mutig, die, wenn so, hey, wir haben hier eine neue NASA, wir haben hier eine neue Rakete gebaut und so ein Flug, so ein Raumschiff und du gehst damit da und dahin und ja, habt ihr schon mal getestet und sagen sie, hey, du willst wohl natürlich nicht, weil wir haben ja hier nicht im Garten zufällig die Verhältnisse und Wälder, aber wir sind echt gute Nerds und wir machen das gut.
Ja, das fand ich geil bei...
Im Leben würde ich mich da reintrauen.
Bei Sunshine war das so geil, dass er am Ende, Spoiler, um diesen Abwurf der Bombe in die Sonne, um die wieder anzumachen, den konnte er nicht zu Ende berechnen, weil der Computer sich immer in irgendeinen Algorithmus verirrt hat, der dann laut Zahlen irrational war. Und deswegen musste er das manuell am Ende machen. Und das fand ich einen guten Wink in die Richtung, den ich
Ja, ist ja auch so. Also ich hab so viel Computer unser Leben bestimmen, hätte ich bei sowas überhaupt kein Vertrauen, dass das alles funktioniert und würde da wirklich tiefste Gräben um die Dinger machen und dann meinetwegen maulende Besucher haben, die sagen, na toll, 100 Meter Abstand und muss Fernglas mitnehmen, sonst sieht man nichts, aber dass man so in so Kugeln so einfach durch die Dinosaurier, aber gut, das macht's halt auch für uns als Zuschauer besser. Ich würde übrigens diesen Jurassic Park, wenn ich eine Hitline machen würde, jetzt von unten nach oben, wird es bei mir wahrscheinlich sogar so sein, dass es Teil 3, Teil 2, Teil 4, Teil 1 ist.
Ja, also mit Teil 1 der beste, sagst du.
Teil 1 ist der beste und der neue ist der zweitbeste.
Ja, und das hätte auch nur die beiden gebraucht eigentlich.
Ja, und fairerweise, ich wette, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, sehr jung ist oder der einfach die anderen Filme noch nicht gesehen hat, sich jetzt nur den vierten anguckt, der würde bestimmt sagen, boah, ist die beste Idee, die ich lange gesehen
habe. Ja, aber stirbt keiner auf der Toilette.
Naja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob der erste nicht trotzdem besser ist.
Ich glaube auch.
Der besseren T-Rex-Sequenz, die immer noch übrigens 1A aussieht. Und auch spannender gedreht ist.
Er hat
der
Film
nimmt sich
Figuren.
Ernster. Der erste nimmt sich ernster und er hat als Comic Relief im Grunde nur Jeff Goldblum und seinen Sarkasmus und sonst nicht wirklich Sachen. Aber ich bin gespannt, ob dieser Film, und das meinte ich mit, es bietet sich nicht an für ein Sequel, ob da jetzt noch ein Teil danach kommt. Weil
hast du gesehen, wie viel da eingespielt hat?
Ja, eben, das muss ja einer danach kommen. Das war der beste erste Woche ever.
Die drehen doch jetzt bestimmt als nächstes zwei Sequels direkt zusammen wieder und solche Geschichten. Da können wir uns doch auf einiges gefasst machen.
Sequel Teil 1 und Teil 2, aber wie wollen sie das wieder erklären? Warum? Ich meine, andererseits, was Carsten sagte, die Menschen machen gerne Fehler und wenn man viel Geld hat, ja, dann kann man einiges schaffen. Und da kann
ja, oder vielleicht kommt doch jetzt
das. Saudummer Depp für die Republikaner kandidieren, wenn es so weitergeht.
Vielleicht kommt das doch jetzt, dass die irgendwie ausbrechen und dann auf der ganzen Welt auf einmal Dinosaurier auftauchen.
Aber das will ich gar nicht. Ich weiß.
Park.
Ja, also was natürlich immer geht, ist, dass man einfach ein Prequel macht, ja, wo es schon mal irgendwie kleinere Probleme gab im Park, die dann aber geschickterweise unter den Teppich gekehrt worden sind. Wo halt vielleicht nur zwei oder drei Nachbarn.
Oder man rebootet die Scheiße und sagt nochmal neu. Aber die wollen natürlich jetzt diesen Chris Pratt oder wie der heißt, nochmal verwursten. Aber ich habe da gar kein Problem mit. Die sollen sich irgendwas ausdenken und dann bitte wieder Park. Viel Park, bitte.
Aber halt, ich glaube, was wir noch gar nicht, und ich vergesse das immer wieder, gar nicht erwähnt haben. Und das fand ich auch eigentlich mega scheiße. Weil dieser ganze Subplot, den sie sich hätten sparen können mit diesen Militärtypen, der die Raptoren als Waffen für den Krieg einsetzen wollte und deswegen mitverantwortlich war, dass das ja alles den Arsch runtergeht. Und das hätten sie auch rauslassen können. Das fand ich auch überflüssig. Und weil es auch überhaupt keinen Sinn macht. Was soll denn diese
Scheiße? Ach komm, jetzt stell dir mal bitte vor, den Teil 5, wo dann die Raptoren irgendwo in Kuwait so durch die Straßen rennen und so ein paar Typen
directed
so Allah Akbar und dann so
und dann siehst du so. Genau. So und ganz wichtig wieder eine Szene, wo der Dinosaurier in die Kamera brüllt. So eine Szene muss immer drin sein.
Klar.
Ja, ach Quatsch, also die Idee war wirklich bescheuert. Ich meine, das Militär versucht immer weniger Menschlichkeit irgendwie in die ganzen Entscheidungshierarchien einzubauen mit Drohnen und was weiß ich, Selbstschussanlagen und alles Mögliche.
So
und dann kommt einer auf die Idee, nee, warte mal, lass uns doch irgendwas total Unberechenbares da reinbringen, das im schlimmsten Fall noch unsere eigenen Leute auffrisst.
Aber es gab
und
Delfine.
Und sure backfire way, uns irgendwie selber umzubringen, ja. Lass uns das so machen, würde ich jede Million reinstecken. Das ist gut investiertes Geld, ja.
Aber es gab diese Delfine, Carsten. Bei der Navy, die so mit so Delfine, die so praktisch als Selbstmordattentäter dressiert wurden.
Ich will es nicht abstreiten, dass das bestimmt sich irgendein Militärtyp sich bestimmt irgendwie mal ausgedacht hat. Aber das macht einfach, weißt du, das zieht halt die andere Glaubwürdigkeit des Films im Gegensatz halt runter. Ich meine, ich habe das auch geschluckt. Da hätte man auch eher sowas machen können wie, da gibt es jetzt ein konkurrierendes Unternehmen und die wollen die Typen einfach klauen. Die haben halt hier keinen Bock, selber hier die ganze Kohle da in die Züchtung reinzustecken, so ähnlich wie im ersten. Wir wollen einfach hier die Viecher haben. Oder irgendwie, was auch bestimmt gehen würde, wäre irgendwie so eine Terrorschutzorganisation, sowas wie, was weiß ich hier, wie heißen die nochmal hier, die Tierlabore in Brand stecken und so.
Peter.
Robin Wood, glaube ich. Aber ich will da jetzt nichts Falsches sagen. Nee, echt, was ist das PD? Ich will auch jetzt nichts sagen, dann habe ich plötzlich irgendwie zig Klagen am Hals. Aber es gibt halt so sehr militante Tierrechtsschützler schon, die auch, weiß ich nicht, für medizinische Forschung.
Ach so, dass die Dinos aus den Käfigen lassen.
Und ja, genau, die halt sagen, ja, das ist halt irgendwie nicht richtig und das ist halt irgendwie, weißt du, sowas. Das
krass, du musst nach Hollywood. Und ich finde wirklich, die Idee ist verdammt gut. Die ist echt gut. So nach dem Motto, haben nach dem letzten Teil, ja, mussten wir die Dinos alle einfangen. Wir dürfen sie aber aus rechtlichen Gründen nicht einfach töten. Und dann kommen so ein paar Hippies und lassen die frei. Das ist eine gute Idee, Carsten.
Ja, aber dann hast du ja keinen Park mehr. Also
stimmt.
Die machen den Park einfach wieder auf, weil hier Abfindung bezahlt für die Opfer und so. Schlimm irgendwie. Und dann zack, wieder Park offen gemacht und weiß ich nicht, Gedenkstein irgendwo hingebuddelt. Und dann kommen halt die so irgendwie so militante Tierschützer an und lassen die Tiere frei irgendwie. Und dann gibt's dann auch so einen wirren Obertierschützer, der halt noch irgendwie so brüllt, irgendwie Nature finds a way. Und dann wird er von irgendeinem Dinosaurier gefressen oder so. Die Szenen, die bauen sich in meinem Kopf schon zusammen, ja. Und dann müssen sie halt Chris Pratt wieder anrufen, so ähnlich wie Ripley im zweiten Aliens-Teil, der absolut nichts mehr mit Dinosauriern zu tun haben will. Und dann wird gesagt, ja, wir haben hier die Marines und wir müssen irgendwie die Leute zurückholen und sie sagt so, nein, für kein Geld der Welt und dann so, ja, es sind doch Kinder auf der Insel und sagt da, okay, ich tu's.
Ey, das hat doch Jeff Goldblum im zweiten Teil auch gemacht.
Ja, genau. Ich meine, ja, die Storys sind immer wieder dieselben, muss man fairerweise sagen.
Sam Neill im dritten auch. Er ist auch wegen dem Kind, was verschollen ist. Ja,
stimmt eigentlich. Aber
hat vorher gesagt, für kein Geld der Welt.
Genau, aber da ist genug Platz drin, ja, oder man macht was Prequel-mäßiges oder so.
Ich fand das super clever von Telltale, die diese Adventure-Spiele gemacht haben. Die haben die Story ja daran aufgehangen, diesen Behälter, dass Leute diesen Behälter irgendwie klauen wollen, der da noch im Schlamm liegt, den der Dicke von Seinfeld klauen wollte.
Newman, ja.
Und die haben halt die Story halt ein bisschen daran ausgerichtet, was jetzt mit diesem Ding passiert, dass es Leute gibt, die den immer noch haben wollen.
Ja, also der Park ist einfach groß genug, um noch zig Storys zu erzählen, da bin ich mir total sicher. Und da muss halt nicht immer so gleich irgendwie, ja, weiß ich nicht, so irgendwie alles immer so super extrem sein. Da ist auch Platz für kleinere Geschichten. Und ich finde ehrlich gesagt die Idee, man könnte ja irgendwie quasi den zweiten Teil auch so drehen wie den ersten Teil, aber halt aus einer völlig anderen Sicht, halt von irgendwelchen Parkbesuchen. Aber egal, ist ja völlig egal, wissen wir ja nicht, wir lassen uns überraschen. Und aber generell, hab's absolut nicht bereut, den Film zu sehen. Er hätte an vielen Stellen besser sein können und ich habe auch schon viele Sachen haben sie einfach so ein bisschen versaut. Also hier die Sache mit dem Herzschlag und so, das war wirklich bescheuert. Das hätte man auch irgendwie ein bisschen geschickter machen sollen. Auch das hat mich wieder so an Aliens erinnert. Ne?
Ja, das ist voll, aber das ist auch...
Das haben sie auch bewusst versucht, ja.
Ja.
Ja, ich habe mich keine Sekunde gelangweilt, muss ich sagen. Nee. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht so große Lust, den jetzt so bald nochmal zu gucken. Ich glaube, in ein paar Jahren würde ich mich vielleicht nochmal auf Blu-ray oder im Stream reinziehen.
Ich möchte übrigens anmerken, dass meine Erwartungshaltung und der Filmgenuss von Terminator Genesis ziemlich äquivalent zu dem von Jurassic Park war. Dass ich,
weniger erwartet hast.
Dass ich gedacht habe, der wird sowieso scheiße, aber ich gucke ihn trotzdem an, weil mein Gott, so Terminator kann man immer gut machen und dass ich ihn zumindest besser als Teil 3 und 4 fand.
Also ich habe gehört, ich habe ihn selber noch nicht gesehen, dass er bedeutend humoriger sein soll.
Ist als er auch. Er geht voll Meta, aber was willst du noch machen? Bei Terminator ist es noch mehr so, dass er sich eigentlich nicht anbietet. Da war der zweite Teil eigentlich schon ziemlich zusammenkonstruiert. Und mein Gott, dann, ich finde, die dürften jetzt Terminator nochmal drehen, aber einfach den ersten nochmal neu. Nein, einfach nochmal neu. Oder so, ich meine, Terminator hat sich ja eindeutig von Westworld inspirieren lassen. Und meinetwegen auch sowas nochmal. Westworld wäre jetzt perfekt als Remake.
Ich habe den Genesis auch gesehen und ich habe das auch so empfunden. Ich habe ihn wesentlich besser wahrgenommen, als ich vorher gehört und erwartet habe. Gerade so die ersten 15 Minuten, die nur in der Zukunft sind, die fand ich sogar eigentlich relativ cool. Auch weil die auch vom Look her einfach so waren, wie ich es mir gewünscht hatte. Aber ansonsten muss ich sagen, war es einfach ein sehr blöder, aber spaßiger Actionfilm, wo ich auch wieder sage, wäre es kein Terminator gewesen, hätte ich den ein bisschen besser gefunden.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Also so, wenn es jetzt irgendwie ein neues Franchise wäre mit Robotern, dann hätte ich da nicht so immer diese Messlatte angelegt, die ich eigentlich seit dem zweiten Terminator mir immer wieder zurückwünsche. Was ich halt echt nicht mehr mag, ist, dass keine Serie hat sich, glaube ich, so oft selbst zitiert und wiederholt und ganze Storyfragmente wiederholt. Das ist einfach ein bescheuertes Konzept. Das nimmt einfach viel Spannung und auch Lust am Filmgucken raus irgendwie.
Noch was ganz anderes, ihr müsst mir noch eine Sache erklären, denn jetzt, wo ich im Nachhinein nochmal drüber nachgedacht habe, habe ich eine Sache nicht so ganz gerafft. Und zwar gab es ja diesen Genforscher und der war ja irgendwie so ein bisschen der Böse da, ne? Weil er hat ja irgendwie was mit der, der hat da irgendwie was reingemixt, was er nicht sollte oder was er dann keinem verraten hat oder so, oder?
Ja, ja.
Oder das war das Böse, was ihn böse gemacht hat, ne?
Das war der aus dem ersten Teil.
Ja. Echt? Ist auch derselbe Schauspieler.
Ja. Krass, ist mir nicht aufgefallen, aber ist auch schon lange her.
Ja, und kommt jetzt noch die Frage oder wolltest du einfach
nur wissen? Nee, ich wollte eigentlich nur wissen, ich hatte in Erinnerung, das war mit der Böse und ich wollte eigentlich nur wissen, warum.
Wolltest du mal kurz klarstellen, wer denn eigentlich der Böse war?
Ja, oder einer, oder warum denn eigentlich sonst? Ich meine, wer ist denn dann wirklich der Böse? Ja,
irgendwie ich glaube, er hatte den noch so gemixt, dass er möglichst halt diesen Militärtypen dem seinen Wünschen entsprochen hat. Und er hat dann, glaube ich, diese Raptoren-Gene auch reingemacht und er hat halt bewusst versucht, eine Waffe zu erschaffen.
Okay.
Ja, nur eine Attraktion.
Ja, nee, weil so richtig gibt's ja sonst nicht wirklich wen, der da böse ist. Ja, also, nee, ich meine, der weiße Hai ist der weiße Hai einfach böse. Ja, hier waren die Dinosaurier nicht so hundertprozentig böse, denn...
Naja. Also die Dinosaurier waren nur so lange nicht böse, solange sie im Käfig waren, du Witzbold. Wenn der weiße Hai im Käfig wäre, im Aquarium, der ist doch gar nicht böse.
Ey, diese Flugsaurier waren doch auch so, wir sind frei, lass uns Menschen fressen.
Ja, genau.
Die waren eigentlich gar nicht böse. Zitat Carsten Pohl vom 10-Leute-Podcast, in Jurassic Park, die Dinosaurier waren ja eigentlich gar nicht böse. Wer war denn jetzt eigentlich der Böse hier?
Ja, Gott, okay, ich weiß nicht, das meint. Die sind ja nicht, ich meine, Boshaftigkeit ist ja
etwas, was man aktiv. Schaufel dein Grab nicht noch tiefer.
Ich hole schon mal die ganz große Schippe. Boshaftigkeit ist ja etwas, was man aktiv macht. Ja, wenn ich einem Baby den Lolli wegnehme, dann tue ich ja was, ne?
Ich bin gespannt, wie du das dann mit dem weißen Hai noch unter einen Hut kriegst.
Ja, genau, aber die Dinosaurier, die sind ja einfach nur natürlich, ja, und quasi natürlich nicht böse, weil sie aktiv nicht entscheiden, was böse
ist. Was ist das komische Logik. Was ist da? Der weiße Hai ist auch nicht von Natur böse, der will auch noch was essen. Zweitens, stand auf dem Filmplakat, hier wird es jemand Bösen geben. Oder warum bist du jetzt auf der Suche nach dem Bösen? Was
ist Nein, das ehrlich gesagt, ich hatte einfach nur die Rolle von diesem Dinosaurierforscher nicht mehr so richtig in Erinnerung. Ich wusste gar nicht mehr, warum die eigentlich...
Warum? Und der Militärhaini sind die bösen Menschen. In so.
Und der T-Rex ist der Liebe.
Genau. Der T-Rex ist der Gute.
Und er ist
der
andere, so.
Der ist auch wirklich übrigens so.
Er ist der einzige Gute im ganzen Film.
Ja. Ich finde schade, dass sie diese Sequenz mit dem Käfig zumachen rausgeschnitten haben. Die ist echt hilarious.
Ja.
Aber in diesem Sinne, ich würde sagen, wir haben alles gesagt, was man sagen kann und noch viel mehr. Ich würde sagen, machen wir mal Werbung. Wie heißt der letzte Podcast nochmal?
Der letzte Podcast ist es.
Genau. Und der
also Publikum vielleicht
sollte man kurz dazu sagen, ist es, ich glaube, ich habe ein paar Folgen gehört und es ist, glaube ich, so ein bisschen alles Film, Videospiele und was euch sonst noch so beschäftigt.
Es ist halt ganz easy. Videospiele jetzt immer weniger, weil ich da jetzt gar nicht mehr so viel zocke, aber das Konzept ist einfach, dass Alex und ich den Podcast auch hauptsächlich machen. Also mein ehemaliger Area Games Kollege Alexander und ich. Weil wir uns einfach nur noch ganz selten gesehen haben und wir wollten einfach wieder einen Grund schaffen, dass wir uns jede Woche einmal treffen. Und wir reden einfach genauso wie immer, wenn wir uns treffen und nehmen das nur auf und wundern uns, dass es Leute gibt, die das überhaupt hören wollen. Das ist das Konzept.
Das kommt mir bekannt vor, Happy Day Podcast-mäßig. Cool. Gibt's bei iTunes und ansonsten machst du noch deine Filme auf Burn All The Juice oder wie es heißt?
Burnwho.com.
Oh Mann.
Genau. Es ist viel hässlicher, als du dir vorstellen kannst, was dahinter steckt.
Das ist so eine schlechte, wahrscheinlich hast du, als du den Namen, hast du irgendwie gedacht, okay, Burnwho, das klingt cool und hast irgendwie was mit dem Englisch nicht so fit. Im Nachhinein hat er gesagt, das heißt brennen wen? Und das ist auch scheiße. Hey, weißt du was? Wir sagen einfach, dass da was ganz Großartiges dahinter steckt und versuchen so ein bisschen Curiosity zu pflanzen und dann wird es schon seinen Weg gehen.
Es ist nur mit einer Mars-Sonde entschlüsselbar, genau. Das ist.
Aber es hat ein, weil ich weiß, dass er ein mit Herz dabei ist mit seinem Antisemitismus. Also es ist was Antisemitisches. Ihr müsst nur rausfinden, was es heißt. Und das ist die eigentliche Krux.
Weiß ich nicht. Mein Filmkollege ist glaube ich, mindestens halb Tscheche. Er kennt ja auch das Geheimnis. Also wenn er was Antisemitisches hinterstecken würde, dann hätte der mich schon
längst
Spätzner-Truppen auf mich gehetzt oder
Raptoren. Nein, aber so. Du weißt, es gibt immer Helfershelfer von der anderen Seite. Das ist das Schlimme am Menschen. Aber
das Böse im Menschen, da haben wir es wieder. Böse. Ich bin der Böse hier im Podcast.
Genau. Ja, deswegen haben wir dich nur eingeladen, weil wir brauchen einen Bösen. Sonst ist der Carsten, geht sonst völlig verwirrt nach Hause.
Ich brauch klar weiß und schwarz und hell und dunkel und gut und böse. Ich brauche da ganz klare Regeln.
Mein Sohn ist im extremen Star Wars-Fieber. Und der fragt mich die ganze Zeit, es gibt im Holländischen, sagt man, Chujerik oder Schlechterik. Und das ist der Gute oder der Böse. Und er sagt aber die ganze Zeit auf Deutsch, ist das ein Schlechterik? Und ist das ein Guterik? Und ich manchmal weiß ich gar nicht, was ich darauf antworten soll. Und jetzt habe ich heute mit ihm die ersten 10 Minuten, nachdem ich gesehen habe, dass der ab 6 ist, von Episode 1 geguckt. Und er fragt mich die ganze Zeit, ist das ein Chujerik? Und dann ist da dieser Chancellor, also dieser, der später Imperator wird. Und wenn dann Anakin Skywalker, und ich weiß da gar nicht, was ich sagen soll, der ist ja noch nicht schlecht, weißt du? Ich habe mich schon
verraten, dass uns er selber rausfällt.
Ich habe ihm aber schon gesagt, dass das die Geschichte, die ersten 3 Teile die Geschichte ist, wie Darth Vader wurde. Und jetzt bin ich echt gespannt, wie der neue Star Wars, was für eine Altersfreigabe der bekommt. Wenn der ab 6 wird, das wird das größte Fest für meinen Sohn und mich dann.
Ab wie vielen Jahren war der Jurassic Park? Jurassic World?
Ab 12, glaube ich. Aha. Also in Holland gibt es ja übrigens nichts Größeres als 16. Also es gibt kein ab 18.
Okay.
Generell nicht.
Ich glaube, bei den Prequels bei Star Wars waren alle ab 6, außer der dritte, der war dann ab 12.
Nee, bei den Prequels ist der erste, ich habe extra die deutschen Versionen, alle Versionen, hier in Holland natürlich auf Englisch, aber ich habe gedacht, ich will es ja mit ihm gucken. Und ich wusste, dass ich in Das Imperium schlägt zurück, damals im Kino in Deutschland war. Und wenn du im Internet googelst nach FSK Imperium schlägt zurück, gibt es ganz viele, die 6 sagen und ganz viele, die 12 sagen. Mhm. Ich habe es dann bestellt und habe gesehen, auf der DVD steht 12 drauf, habe gesehen, der Krieg der Sterne, der erste Teil ist ab 6. Dann habe ich gedacht, hey, der erste ist ab 6, den gucken wir und den zweiten gucken wir, weil der war damals auch ab 6, als ich Kind war. Kann jetzt Rückkehr der Jedi-Ritter nicht mit ihm gucken, aber habe dann gesehen, Episode 1 ist ab 6 und die anderen beiden Prequels sind ab 12.
Also wenn wir jetzt weiter über Star Wars noch reden, dann muss ich mir gleich in den Mund pissen, weil ich muss...
Wir werden irgendwann Ende des Jahres den ausführlichsten Star Wars Podcast der Welt haben. Übrigens, okay. Carsten, glaubt mir nicht, dass E.T. mitspielt in Star Wars, aber...
Doch, sogar mehrere von dem. Also ob es
E.T. ist, keine Ahnung, ganz hinten irgendwie...
Er guckt die Trailer nicht und er glaubt mir nicht, dass in dem neuen Trailer E.T. eine tragende Rolle spielt, aber egal. Carsten, bei dir bedanke ich mich nicht. Du hast gefälligst, hier anzutreten jedes Mal. Aber Daniel, vielen Dank, dass du uns die
Ehre
erwiesen hast. Bald mal wieder, wenn alle anderen 18 Leute
die
Anfrage absagen, dann komme ich zu dir. Und es war sehr nett und ich höre auch sicher ab und zu mal wieder rein bei der letzte Podcast.
Ja, das freut mich. Ich merke das auch immer, wenn du zuhörst. Ich spüre das.
Genau, ich weiß.
Kriegst eine kleine Erektion.
Also du kriegst generell immer nur eine kleine Reaktion, aber
so eine negative, dass mein Penis in den Bauch reinwächst, du kennst
genau,
das.
Genau, ich kenne das. Ich bin ein Hermaphrodit, wenn man
so will. Haben wir ja hier auch FSK 16
erreicht. Was ich mich noch frage, hast du das mal irgendwie gegoogelt, irgendwie der letzte Podcast, ist das irgendwie eine gute Google-Suchanfrage?
Er hat zumindest gegoogelt, ob es sowas schon gibt und scheinbar gibt es das schon, aber es ist eine sehr schlechte Google-Suchanfrage, deswegen habe ich den nicht gefunden.
Jetzt hört man auch deinen Podcast.
Euren Podcast. Also, jetzt sind wir bei 200 Beschreibungen von verschiedenen Segel- bis Koch-Podcasts, wo sie sagen, im letzten Podcast.
genau das, ja. Aber ich glaube mittlerweile, weiß ich nicht. Nee, habe ich keine Ahnung, das ist mir auch echt scheiße.
Ja, wenn man Zelluloide googeln will, dann fragt Google als allererstes, meintest du Zellulitis?
Ich dachte jahrelang, ihr heißt so.
Ja, heißen wir auch.
Ja, wir nennen uns bald um.
Genau. Okay, Kinas, es war schön. Sagt unserem Publikum Tschüss. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.